redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich habe gehört, du warst meine Kollegen vom AWI besuchen in Bremerhaven.
Unter anderem.
Unter anderem. Ich las das nur in irgendeinem Feed, dachte ich, wie? Freistetter ist am AWI und ich nicht? Das ist doch.
Ich bin seit knapp zwei Wochen unterwegs, fahre durch die Gegend und so halb Urlaub, halb Arbeit, also so ein bisschen so Recherchereise. Ich habe gedacht, zum Klimawandel, das ist so ein Thema, was auch so mit Astronomie zu tun hat, mit Planeten zu tun hat und über das ich noch nicht so viel weiß wie über die anderen Gebiete. Und dachte, ich fahre mal durch die Gegend und guck an, was ich da zu dem Thema zu sehen krieg und red mit Leuten in diversen Gegenden über das Thema. Und ja, das ist quasi meine Klimareise, über die ich jetzt seit zwei Wochen in meinem Blog auch berichte immer.
Wo warst du denn überall?
Ich habe angefangen mit Lüneburg. Das heißt, ich bin mit dem Zug von Jena nach Lüneburg gekommen, also mit Zug und Fahrrad, das Fahrrad im Zug, und habe zuerst an der Uni Lüneburg gesprochen. Dort sitzen nämlich, das fand ich sehr interessant, dort sitzen jede Menge Leute, die den Klimawandel aus soziologischer, gesellschaftswissenschaftlicher Sicht untersuchen. Mhm. Das heißt, da gab es zum Beispiel eine, die hieß, ich glaube, das war die Gesa Lüdecke hieß die, die ich interviewt habe. Das sind so diverse größere Projekte, auch interdisziplinär, wo es darum geht, einerseits halt mal die ganzen naturwissenschaftlichen Phänomene zu untersuchen, andererseits aber dann eben auch irgendwie die Bevölkerung mit einzubinden, weil wenn die ist es ja dann letztlich, die damit zu tun hat. Also da ging es vor allem um den Küstenschutz, ja. Also du musst, wenn irgendwie der Klimawandel hast, irgendwie immer
mehr Sturmfluten. Deich höher bauen halt.
Mehr Sturmfluten und mehr ist eine Möglichkeit. Den Deich höher bauen wäre zum Beispiel eine Strategie, die man machen könnte. Und bei dem Projekt, über die ich die Dr. Lüdecke interviewt habe, ging es halt um die verschiedenen Strategien, die möglich sind. Also du kannst den Deich höher bauen, du könntest aber zum Beispiel auch hier dich einfach absiedeln. Ja, also
ja, Geest
heißt das. Ja. Also irgendwie von der Küste weg, zurück auf den Geest, also da, wo es halt irgendwie höher gelegen ist. Mhm. Du könntest, gibt auch verschiedene andere Möglichkeiten, du könntest quasi noch einen Vordeich vor den eigentlichen Deich bauen. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Und da haben die Leute von der Uni Lüneburg eben untersucht, erstens mal, was wissen die Leute, die Bevölkerung, was weiß die da in der Gegend über den Klimawandel, wie schätzt ihr das ein, welchen Organisationen vertraut die in der Beurteilung der Sachlage, welche Optionen kommen da gut an, welche Optionen kommen schlecht an. Und das fand ich sehr interessant, dass man natürlich der Klimawandel, meine Wissenschaft ist generell immer auch ein gesellschaftliches Phänomen, aber der Klimawandel halt nochmal extra, weil natürlich der uns
direkt betrifft. Das sollte eine unmittelbare Wirkung, ja. Also das, sonst hast du ja sehr oft irgendwelche Grundlagenforschung, deren Nutzen oder Schaden für die Menschen oder die Gesellschaft du noch gar nicht ermessen kannst. Und das ist beim Klimawandel halt anders, weil den sieht man.
Genau. Und da fand ich es halt schön, dass da wirklich halt so interdisziplinäre Projekte gab, wo halt dann eben auch diese ganze gesellschaftliche, psychologische Forschung alles damit inkludiert wird. Und da habe ich mit dieser einen Mitarbeiterin von diesem Projekt habe ich eine Stunde oder zwei Stunden gesprochen, habe die interviewt und habe dann eben auch in meinem Blog einen Bericht drüber geschrieben.
Gibt es das dann irgendwann auch als Audio, als Mitschnitt?
Nee, das war nur quasi für meinen privaten irgendwie Notizzettel Gebrauch. Also ich habe es jetzt nicht in dem, da ist glaube ich, das war keine vernünftige Interviewführung, die man veröffentlichen könnte. Das war halt so Geplauder, also
naja, das werde ich vermuten. Ich lebe davon, geplaudert zu sagen.
Ja, okay. Aber da hätte ich den Leuten vorher sagen müssen, dass das vielleicht irgendwie auch mal zur Veröffentlichung gedacht ist, was die gesagt haben. Also insofern werde ich das vermutlich dann eher, ich werde das Material wahrscheinlich, weil ich da viel mehr Material gesammelt habe, als ich dann jetzt in den Blogartikeln benutzt habe, werde das vielleicht irgendwie auf andere Arten nochmal verwenden. Ich habe irgendwie Fotos gemacht und gefilmt, vielleicht mache ich mal irgendwie Videos davon. Mhm. Aber ich glaube, als Audio wird es nicht rauskommen, denke ich. Aber es war wirklich, es war jetzt nicht interessant, dass das.
Wer das ja auch macht, was du da beschreibst aus Lüneburg, das sind die Kollegen vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Die gucken sich halt auch nicht nur an, wie verändern sich die Gewässer, sondern wie verändern die sich verändernden Gewässer die Gesellschaft um die Gewässer drumherum, sozusagen. Das ist auch immer sehr interessant. Die machen halt auch soziologische Studien, sehr große.
Was ich interessant, also eins, ich meine, es waren viele Ergebnisse, die da bis jetzt schon gefunden haben. Was ich interessant fand, war, dass die Experten, also wirklich die Ingenieure, die Techniker, die Klimawissenschaftler, die Lage wesentlich optimistischer sehen, als es die Bevölkerung tut. Also die sagen halt, da ging es, ist lokal auf das Gebiet beschränkt, ja, also halt hier die Nordseeküste da oben, in deutsche Nordseeküste. Und die sagen, den technischen Mitteln, die wir jetzt haben und den klimawissenschaftlichen Prognosen, die wir jetzt haben, haben, kommen wir knapp 100 Jahre klar. Ja, also alles, was das Klima laut Prognosen in den nächsten 100 Jahren macht, können wir mit unseren technischen Mitteln, mit Deichbau, sonst irgendwas, können wir abfangen.
Ja,
und wir. Ja, wenn anderswo schaut es anders aus, das ist klar. Aber das Projekt, das beschränkt sich halt wirklich nur halt auf diese norddeutsche Küste, also da so Bremerhaven, Wilhelmshaven, die Gegend. Und die Bevölkerung, aber die sagt halt, ja, na, so in 20 Jahren ist Schluss. Das ist so was, wo das ist das quasi das Gefühl in der Bevölkerung.
Also da ja, ist wahrscheinlich auch das, was in der Zeitung irgendwie steht, weil es sich natürlich viel spektakulärer verkauft, wenn du viel lauter Alarm schlägst, als vielleicht nötig ist.
Klar.
Es gibt natürlich auch dann immer wieder, es gibt ja diverse Klimaforscher, die auch bevorzugt so als Kommentarwichsmaschine vor die Presse treten und alles ganz schlimm finden. Wo ich auch mal mit Hans von Storch drüber gesprochen habe, der ja auch ein Klimawissenschaftler ist. Und der sagte auch, ich warne davor, ständig mit der Presse zu reden, weil erstmal müssen wir uns auch bestimmte Dinge angucken, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Und ja. Also die Fachleute, die sind entspannter, ist mir auch aufgefallen, ja.
Ja, und dann, dann ging es halt noch um die Frage, wie man, der Schluss vom Gespräch. Das Problem bei solchen Projekten ist ja, dass die meistens halt so ein typisches Projekt in der Uni wird halt gefördert für eine gewisse Zeit, dann ist aus.
Genau.
Und ich habe ja auch selbst Erfahrungen damit gehabt. Ist oft so, keine Ahnung, also in meinem Bereich ist es nicht tragisch, da kommt dann irgendwie ein Doktorand, der ist halt irgendwie 2 Jahre da, schreibt irgendwie ein mega komplexes Computerprogramm, dann ist es an der Stelle aus, der geht irgendwo anders hin oder kriegt irgendwo ganz woanders einen Job oder hört auf, dann liegt dieses mega komplexe Computerprogramm rum und keiner versteht es und keiner kann es benutzen. Und der nächste Doktorand, der dann kommt, muss halt das Ganze nochmal neu machen. Das heißt, da wird wahnsinnig viel Arbeit doppelt gemacht und dann halt irgendwie Arbeit, die eigentlich sinnvoll wäre, noch fortzusetzen, wird nicht fortgesetzt, einfach weil halt die ganzen Projekte und Stellen immer nur befristet sind. Und das hat hier die Frau Lüdiger auch erzählt, dass das auch bei diesen Projekten ein Problem ist. Da geht man halt irgendwie zu den in die Städte, in die Dörfer an der Küste, spricht mit den Leuten drüber, spricht über, wie man jetzt da quasi lokal mit den Menschen gemeinsam irgendwas machen kann. Hm. Und dann nach irgendwie 3, 4, 5 Jahren ist das Projekt zu Ende. Die Wissenschaftler können, weil die müssen ja auch irgendwie von was leben, die können jetzt nicht irgendwie Privatvergnügen da irgendwie rum an den Küsten rumlaufen und arbeiten. Das heißt, die müssen dann auch wieder andere Projekte machen. Und dann ist dann niemand mehr da, der sich kümmert. Und im Wesentlichen waren die Arbeit dann umsonst
immer gemacht. Ja, geht Wissen verloren halt.
Ja. Genau. Und die haben halt wirklich schon, das war das Institut für Nachhaltigkeit oder die Fakultät für Nachhaltigkeit. Das heißt, die haben sich dann naturgemäß auch bei ihren Projekten um Nachhaltigkeit gekümmert. Das heißt, die haben schon von Anfang an wirklich probiert, die auch Teile von der Organisation des Ganzen halt wirklich nicht abzuwälzen auf die Bevölkerung, aber eben mit der Bevölkerung gemeinsam zu machen, sodass die von Anfang an die Bevölkerung, doch die Bürgermeister, Lokalpolitiker, die Deichgräfer, was da immer alles noch gibt, dass die von Anfang an eben in die Projekte, auch in die Organisation mit eingebunden waren, damit die das dann quasi eben auch, wenn die Wissenschaftler weg sind, selbst noch weiterführen. Und das scheint auch zu funktionieren dort. Und was nicht funktioniert,
ist mein Mikrofon gewesen.
Ja.
Aha, okay. Das ist auch, höre ich auch sehr, sehr häufig, dass es Probleme gibt, das Wissen, was die Forschung produziert hat, dann auch wirklich in die Anwendung zu übertragen. Das stellt man sich von außen halt auch immer so einfach vor. Und seit ich diesen Podcast für die Helmholtz-Gemeinschaft mache, merke ich erstmal, wie kompliziert das ist. Also als Außenstehende hast du halt so die Forschung, naja, die forschen irgendwas und übergeben ihre Ergebnisse dann den Behörden oder der Politik und die handeln dann danach und das passiert halt gar nicht. Nee, weil es nämlich genau keine Schnittstellen gibt, wo diese Ergebnisse ausgetauscht werden können und darum gründen sich dann immer mal wieder irgendwie so irgendwelche Organisationen, die von außen aussehen, als ging es dann nur darum, irgendwelche, weiß ich nicht, Funktionäre zu versorgen. Aber tatsächlich brauchst du dann dringend solche, wie hießen die denn alle? Das ist immer wieder dasselbe. Also ich habe auch eine Meldung mitgebracht in Dresden. Also auch so ein ganz cooles Ding. In Dresden hat sich so eine Gemeinschaft gegründet, die nennen sich Oncoray. Da geht's halt darum, Krebs mit Strahlung wegzumachen und sowas. Und das ist halt auch so aus der Grundlagenforschung vom HZDR und von der Uni in Dresden und vom Uniklinikum so ein Zusammenschluss, wo sie einfach nur irgendwie zusammenarbeiten, damit das Wissen, was die Grundlagenforscher erzeugt haben, nicht irgendwie verloren geht, sondern direkt angewendet werden kann. Und sowas brauchen wir, glaube ich, wesentlich mehr.
Das ist generell ein Problem in der Forschung. Also ich habe ja 2 Jahre lang an der Uni Heidelberg für das virtuelle Observatorium gearbeitet. weiß nicht, ob ihr das was sagt, das ist.
Ja, hat es mir mal erklärt. Mhm.
Ja, man, es ist im Wesentlichen, es ist einfach eine große Datenbank, in der astronomische Ergebnisse gespeichert werden.
Eigentlich ein statistisches Observatorium, ne?
Naja, das ist genau. Die Astronomen produzieren wahnsinnig viele Daten. Und mit den Daten musst du halt irgendwas anfangen. Und damit du was anfangen kannst, müssen die halt in vernünftiger Art und Weise irgendwie vorgehalten werden. Die müssen irgendwie gespeichert werden, die müssen zugänglich sein. Du brauchst Software, Datenkuration und so weiter. Und das ist auch ein internationales Ding. Also es gibt die International Virtual Observatory Association, wo die deutschen, das deutsche Observatorium auch mit dabei ist. Und das ist halt auch so ein Ding. Das ist einerseits enorm wichtig, weil wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres als Daten, die irgendwo verschwinden, weil man weiß nie, was man mit den Daten noch anfangen kann. Wenn die Daten, die für mich jetzt vielleicht uninteressant sind, weil ich für mich alles rausgeholt habe, vielleicht kommt irgendwie in 5 Jahren jemand an und hat die mega Idee, was man mit den Dingen Daten noch anstellen kann. Oder große Durchmusterungen und alles. Also da gibt es wahnsinnig viel, was man damit machen kann, und darum sollte man die Daten eben aufheben. Aber das Problem ist halt, dass zumindest, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber damals war es eben so, dass dieses deutsche Virtuelle Observatorium eben keine dauerhafte Einrichtung war. Das war einfach so vom Bund gefördert und immer in so 5-6 Jahre Schritten halt gefördert. Und
dann, das ist auch scheiße. Also,
ich meine, das ist vollkommen absurd, weil irgendwie es geht darum, wie wir sind dann, man läuft rum und probiert, die Wissenschaftler zu überzeugen, ihre Daten rauszurücken, ihre Daten freizugeben, ihre Daten uns zu geben, dass wir sie speichern und aufbereiten können, dass wir die Daten für sie aufheben können. Ja, man, es ist irgendwie, wenn das jetzt bei irgendeinem USB-Stick irgendwie unser Tele auf der Festplatte oder sonst wo rumliegt, dann kann ja die Wissenschaftler auch selbst damit wenig anfangen. Das ist auch angenehmer, wenn eine externe Organisation, die Ahnung hat von Datenspeicherung, die Dinge für sie aufhebt und bereitstellt. Und wenn das dann aber irgendwie eine Stelle ist, die im Prinzip alle 5 Jahre von der Regierung abgedreht werden kann, wenn kein Geld mehr übrig ist, dann ist das ja, widerspricht das ja jeglichem irgendwie archivarischen Prinzip. In den anderen Ländern, ja, Frankreich und so weiter, die da alle noch mit beteiligt sind, da sind das wirklich eigene Institute, die halt da sind und nicht weggehen. In Deutschland ist es halt irgendwie eine befristete Stelle, und meine Stelle dort war auch befristet, und die Sachen, die ich gemacht habe, die interessieren halt danach keinem mehr.
Die sind jetzt auch tatsächlich verloren, oder was?
Na, verloren nicht. Also meine, die Dinger, die ich damals irgendwie in das Witterungsturm reingebracht habe, die sind immer noch drin. Aber sagen wir mal, die Projekte, die ich damals angefangen habe, also ich habe angefangen, mit Italienern zusammenzuarbeiten, um diverse Projekte und Konzepte zu entwickeln, wie man zum Beispiel mit diesen Daten aus dem virtuellen Observatorium Öffentlichkeitsarbeit und Arbeit in Schulen machen kann, mit Lehrern, wie man quasi in der Bildung, in der Öffentlichkeitsarbeit mit konkreten, originalen astronomischen Daten interessante Dinge anstellen kann. Mhm. Das habe ich gemacht, und jetzt bin ich halt weg, und jetzt macht's keiner. Also das sind halt, ja, das ist halt generell ein Problem. Das ist ein ganz, ganz noch viel, viel übergreifenderes Problem, halt diese befristeten Verträge in der Wissenschaft. Die sind, das ist halt was die ganze Wissenschaftsszene auf so viele Arten negativ beeinflusst.
Ja, und komplett ausbremst, und dann auch noch so komische Sachen. Das fand ich sehr interessant. Einer der Wissenschaftler, die ich interviewt habe, sagte dann, er hätte im Grunde 2 Jahre verschwendet, dafür eine Bewerbung für diese Exzellenzinitiative der Bundesregierung zu schreiben. Er hat halt in den 2 Jahren keine Forschung betreiben können. Unfassbar viele Ressourcen sind gebunden worden. Also nicht nur er, sondern auch jede Menge andere Wissenschaftler noch und Mitarbeiter. Dann haben sie sich beworben und haben dann aber auch den Zuschlag nicht gekriegt. Das heißt, da ist halt so ein halbes Institut 2 Jahre lang einfach ausgefallen für eine Exzellenzinitiative, aus der so wenig Geld rausfällt. Dass du letztendlich wahrscheinlich einen größeren Gewinn gehabt hättest, wenn keiner sich hätte bewerben müssen, sondern alle einfach hätten weiterforschen können. Fand ich auch ganz witzig. Also irgendwas scheint da grundsätzlich schief zu laufen in der Wissenschaftsfinanzierung.
Es ist quasi mit, wenn dass man nicht sofort irgendwie nach Ende des Studiums eine Dauerstelle irgendwie bekommt, das ist schon klar. Und es ist ja auch durchaus sinnvoll, dass man ein bisschen rumreist, andere Menschen, andere Methoden, andere Konzepte kennenlernt, weil Wissenschaft ist international. Aber wenn so, wie es halt irgendwie umgesetzt wird, ist es halt vollkommen absurd. Wenn zum Beispiel, ganz persönliches Beispiel, ja, ich bin von Wien nach Jena gekommen. Jena hatte ich eine Stelle, die war auf 2,5 Jahre befristet, glaube ich. Das heißt, du kommst da quasi von einem Land in ein anderes, von einer Arbeitsgruppe in eine andere, mit ganz neuen Themen. Du musst dich erstmal einarbeiten, wie in jedem neuen Job. Das heißt, du musst mal irgendwie die neuen Methoden lernen, die neuen Leute kennenlernen, die neuen Arbeitsgebiete kennenlernen. Das heißt, du hast schon mal irgendwie so dauert mal so ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor du richtig quasi produktiv anfangen kannst zu arbeiten, weil du halt einfach neue Dinge lernen musst. Ja. Das ist immer so. In der Wissenschaft dauert es halt teilweise länger, die neuen Dinge zu lernen, als in anderen Jobs. Dann hast du so ein, je nachdem, dreiviertel Jahr, wenn es gut läuft, wo du wirklich konkret wissenschaftlich arbeiten kannst. Mhm. Und dann, wenn du nicht gleich nach Ende deines Vertrags arbeitslos werden willst, musst du dich schon wieder kümmern um neue Anträge.
Das heißt, du verwendest, was weiß ich, 30% der Energie, die du hast, alleine schon mal darauf, den nächsten Job zu kriegen und nicht mehr darauf, den zu machen, den du hast.
Genau, ja, also 30% wäre vielleicht sogar noch ein bisschen zu wenig. Ich meine, vor allem das Ding ist, das dauert ja auch immer so ewig. Ja. Also wenn so einen Antrag schreiben, das dauert, ja, wird es jetzt quasi bis so mit der ganzen anderen Arbeit, die du sonst noch normal hast, also haben wir schon mal irgendwie so zwei Monate, die man dafür so einen vernünftigen Antrag schon reinstecken muss. Und dann dauert das ja auch noch irgendwie 6 bis 8 Monate, bis der Scheiß beurteilt wird, ja?
Stimmt.
Ja, und das ist halt das Problem, dass du halt wirklich, wenn ich jetzt wüsste, ja, das Problem ist, du musst dir wirklich irgendwie, sagen wir mal, du hast irgendwie dein Doktortitel irgendwie, ich weiß nicht, wo der Durchschnitt liegt, also ich hatte ihn mit 26, aber irgendwie so zwischen 25 und 30 hat man mal, also irgendwie sein Doktortitel, und dann musste ich irgendwie typischerweise irgendwie bis Mitte 40, Ende 40 durchschlagen irgendwie, weil du erst dann quasi alt und seriös genug bist, um dich auf irgendwie eine dieser ganzen Professoren Dauerstellen zu bewerben, für die sich dann auch irgendwie 100 andere bewerben. Und es gibt halt, da gibt es auch schöne Statistiken oder eigentlich schlechte Statistiken oder deprimierende Statistiken, die halt irgendwie zeigen, dass es quasi Deutschland von allen Ländern das ist, wo es wirklich am wenigsten Karrieremöglichkeiten für junge Wissenschaftler gibt. In den USA hast halt diese ganzen Tenure-Track-Stellen, wo dir gesagt wird, du hast jetzt einen Job für 3 Jahre und wenn du in den 3 Jahren diese genau definierten Kriterien erfüllst, dann hast du danach eine Dauerstelle. Aha. Wenn nicht, dann nicht. Ja,
sowas warum kriegen wir das nicht auf die Reihe in Deutschland?
Ich weiß es nicht. Also da bin ich zu wenig in der Wissenschaftspolitik drinnen. Warum das nicht? Es gibt Ansätze, ja. Also es gibt auch Ansätze mit diesem Tenure-Track. Es gibt Junior-Professoren, die aber auch wieder nur befristet sind oder halt verlängert werden können, wenn irgendwie die zuständigen gerade mal irgendwie gut aufgelegt sind. Ich weiß es nicht. Es ist vielleicht generell wieder halt irgendwie Geringschätzung von Wissenschaft. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich weiß nur, dass
Kann das ein Föderalismusproblem sein?
Das ist eine gute Frage, obwohl, wenn man sich jetzt die USA in der Hinsicht als Vorbild nimmt, die sind ja auch nicht unbedingt zentralistisch organisiert. Ja. Also weiß ich nicht, vielleicht hängt es generell, wir haben ja auch ein ganz anderes Bildungssystem, wir haben halt dieses klassische von Humboldtsche Bildungssystem hier, und in den USA ist die Bildungssystem auch historisch ganz anders gewachsen, aber da müsste man echt jemanden fragen, der die ganze Wissenschaftspolitik da mal genauer untersucht hat, woran das liegen könnte. Aber es ist wirklich so, dass das sagen auch alle Wissenschaftler selbst, dass es gibt, wenn man Umfragen macht über irgendwie Arbeitszufriedenheit und so weiter, es gibt fast nichts, was die Wissenschaftler an ihrem Job stört. Aber was so gut wie alle Wissenschaftler massiv stört, sind eben diese befristeten Verträge. Weil die machen ja halt auch die Zukunftsplanung völlig unmöglich. Ja, du weißt nicht, bin ich jetzt irgendwie nächstes Jahr, habe ich noch einen Job? Wenn ich einen Job habe, habe ich ihn hier oder vielleicht auf einem anderen Kontinent? Dann hast du vielleicht auch irgendwie einen Partner oder Partnerin. Und wenn ich jetzt irgendwie einen Job in Australien habe, ist nicht gesagt, dass irgendwie mein Partner oder meine Partnerin dort auch einen Job kriegt. Vielleicht habe ich sogar noch eine Familie. Und,
ja, das Problem ist, dass die Arbeitsplätze oder die Jobs in der Wissenschaft betrachtet werden wie Jobs in der Industrie. Und das ist halt so eine grundsätzliche Fehlannahme, weil natürlich ein Job in der Industrie nicht die gesellschaftlichen Auswirkungen hat, die ein Job in der Wissenschaft hat, der vielleicht auch tatsächlich einfach mal 10 Jahre braucht. Also Erkenntnisse lassen sich ja nicht auf Termin produzieren. Genau, das glauben halt nur die BWLer, dass das geht. Aber
ja. Ne? Und dann man kann ja durchaus mal befristete Stellen machen, aber vielleicht, weil ich kenne wirklich Leute, die haben irgendwie Stellen, die sind auf 6 Monate befristet. Die wissen irgendwie 3 Tage vorher vielleicht, ob sie dann nach den 6 Monaten, ob sie danach noch eine Anschlussstelle haben oder nicht. Also das ist dann das wirklich artet wirklich aus. Also wenn man sagt, okay, mit einer Befristung auf 5 Jahre, da kann man schon ein paar Jahre schön arbeiten. Ja, also da kann man was anfangen. Aber typischerweise sind es halt irgendwie 1,5 bis 2 Jahre oder sowas. Und mit den ganzen bürokratischen Irrsinn, den man da absolvieren muss, um irgendwie eine neue Stelle zu kriegen, ist halt, ja, ist dann natürlich ständig gespart. Und wenn irgendwo gespart wird, dann sparen sie immer an den Unis, dann hast du irgendwie noch weniger Stellen. Also du hast so Stellen, die halt nicht über Drittmittel finanziert werden, sondern halt wirklich von der von den Unis und den Ländern selbst, die werden immer weniger. Also es ist schwierig, es ist wirklich, wirklich schwierig.
So, genug gejammert, kommen wir zu den inhaltlichen Sachen hier. Ich hatte ja eben schon mal erzählt, in Dresden, da hat jetzt irgendwie, war jetzt große Einweihung, blablub, Wissenschaftsministerin und so, hat da dieses Zentrum eröffnet. Was die haben ist, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, und mach doch mal dein Telefon aus.
Das ist im Nebenraum.
Ah, okay, ja, dann haben wir Pech. Ich hatte das auch, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt. Es gibt das Problem mit in der Tumorbekämpfung ist ja, du machst das in der Regel mit Strahlung. Und was machst du da, Florian? Bleib mal still sitzen, bitte.
Ja.
Was machst du?
Ich habe nur gerade mein Bein verlagert, weil es weht hat.
Das wurde gerade furchtbar laut. Dann mache ich das jetzt nochmal. Ich hatte das, glaube ich.
So, warte, so jetzt ist es optimal.
Ich bin jetzt ruhig. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt. In Dresden haben sie eine neue Möglichkeit gefunden oder eine neue Art der Tumorbekämpfung sich ausgedacht. Beziehungsweise nicht nur in Dresden, sondern so einige Krebsforschungszentren und Strahlenzentren haben sich das auch überlegt. Weil du hast halt das Problem bei der Tumorbekämpfung, das machst du halt mit Strahlung. Und diese Strahlung ist elektromagnetisch und die ist nicht so gut dosierbar. Das heißt, du ballerst auf den Tumor, der irgendwo im Körper ist, und schädigst auf dem Weg zum Tumor das umliegende Gewebe. Darum kannst du nicht so gut drauf feuern. Und was die jetzt machen ist, die schicken keine elektromagnetische Strahlung auf den Tumor, sondern die schicken Partikel auf den Tumor. Also die machen einen Protonenstrahl, schicken die auf den Tumor. Der ist wahnsinnig schnell. Das heißt, das ist jetzt halt nicht so ein MRT-Gerät, was du irgendwo in der Klinik stehen hast, sondern du brauchst einen Beschleuniger dahinter, der die Protonen erstmal auf eine ordentliche Geschwindigkeit bringt. Und was du dann aber machen kannst, ist dadurch, dass du einfach den Strom regelst letztlich, kannst du bestimmen, wie tief der Strahl ins Gewebe eindringt. Das heißt, du kannst den Strahl genau in den Tumor schießen, wo er dann seine maximale Energie erzeugt. Und das haben sie jetzt in Dresden aufgemacht. Finde ich ein ganz interessantes Ding. Irgendwie. Da kannst du halt hingehen und kannst dich in so eine Maschine einklemmen lassen.
Also die haben dann auch einen Beschleuniger da angehängt.
Ja, genau. Die haben einen Beschleuniger hinten dran hängen. Genau. Mhm. Also ist jetzt nicht so ein 2,5 Kilometer Tralala-Ding, sondern aber ist halt ein Beschleuniger. Ja. Es gibt in Dresden das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Und die haben da Beschleuniger stehen und können halt schnelle Protonen machen. Und damit ballern die auf Tumore. Am GSI in Darmstadt haben sie das auch. Und haben in Marburg jetzt auch so ein Behandlungsding hingestellt. Und die haben aber witzige Erfolge feiern die damit. Ich weiß nicht mehr, ich müsste jetzt lügen, wenn ich mich an die Zahl erinnere, aber ich glaube, der Kollege von der GSI sagte irgendwie was so 90% oder so.
Das ist nicht schlecht.
Die einfach mal Tumoren rausgekloppt.
Ich vermute mal, dass es irgendwie als massentaugliche Therapie, wenn man da wirklich noch einen Beschleuniger hinten dran braucht, das wird vermutlich...
Naja, wir arbeiten dran.
Ich weiß nicht, wie viele Menschen da man jetzt irgendwie pro Tag mit behandeln kann. Mhm. Aber
Ist halt gerade so frisch Grundlagenforschung in die Anwendung gekommen. Irgendwann, denke ich mal, wirst du wahrscheinlich dann wenigstens in so einem Umkreis von, keine Ahnung, 200 Kilometern oder so überall so Dinger stehen haben. Ne? Das Problem ist im Moment noch, dass sie... am liebsten machen sie Hirntumore damit, weil der Kopf ruhig bleibt, wenn man ihn irgendwo einspannt. Das Problem hast du halt, dass du, wenn du irgendwie jetzt im Brustkorb oder sowas einen Tumor bestrahlen willst oder beschießen willst, dass der Brustkorb sich hebt und senkt. Und das macht er nicht regelmäßig, sondern das macht er eher erratisch. Ne? Und das ist halt immer noch ein bisschen kompliziert. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie da im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auch nochmal sehr gute Mechanismen finden werden, um das irgendwie zu kontrollieren. Also zu kontrollieren, wo der Strahl genau hingefeuert wird und sowas.
Ja, man müsste irgendwie so gleich mit Abwasser und Glasfaserleitungen auch noch irgendwie so Beschleunigerröhren verlegen durch ganz Deutschland. Dann hast du quasi so hast du einen Internetanschluss und irgendwie Telefonanschluss und Stromanschluss und Beschleunigeranschluss. Dann kommen dir frisch die Protonen überall nach Hause. Und in die Mitte von Deutschland setzen wir einen riesigen Teilchengenerator hin. Dann haben wir
einen zentralen Ort, wo die ganzen Demonstrationen stattfinden.
Genau.
Und gleichzeitig haben wir Nutzen in jedem Haushalt. Das ist doch schön.
Mittelpunkt von Deutschland, bei Mühlhausen, da war ich schon mal. Da ist sonst nichts los, da können Sie ruhig alle hingehen.
Hier, und du läufst ja, ne? Hast du ja letztes Mal erzählt.
Ich laufe auch, ja.
Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, nee, aber jetzt ist auch nicht neu, sondern ich habe es mal wieder der wunderbaren Stimmtskolumne von Christoph Drösser entnommen, haben festgestellt, wie groß der Unterschied zwischen Laufen und Gehen ist über dieselbe Strecke.
Tempomäßig, oder?
Ja, es heißt ja immer, naja, ist ja egal, ob du jetzt die 3 Kilometer joggst oder die 3 Kilometer gehst.
Kommt drauf an, wann ich ankommen will. Also ich bin schneller, wenn ich jogge. Nee,
es geht nicht um die Geschwindigkeit, sondern es geht um den Energieverbrauch dabei.
Ach so, okay.
Und das heißt ja immer, naja, ist ja dieselbe Strecke, das kann ja eigentlich, müsste das ja derselbe Energieverbrauch sein, weil, ne, Energie und Zeit und so. Ist nicht, man braucht viermal so lange. man muss viermal so lange gehen, um denselben Effekt zu haben wie beim Laufen. Und du gehst natürlich schneller. Nee, warte mal.
Ich laufe schneller, als ich gehe. Ich
weiß nicht, was du machst, aber du läufst nicht viermal schneller. Nein, ich laufe nicht viermal langsamer, als du gehst.
Nee, also ich laufe ungefähr doppelt so schnell, wie ich gehe.
Genau, das dürfte bei mir ähnlich sein. Also wenn ich gehe, gehe ich so um die 5 Stundenkilometer oder sowas. Und wenn ich laufen würde, würde ich wahrscheinlich 10 laufen. Das heißt, ich bräuchte für dieselbe Strecke die Hälfte der Zeit, müsste aber eigentlich nur ein Viertel brauchen, um durchgehend denselben Effekt zu haben.
Ja, also das überrascht mich jetzt nicht, weil man natürlich,
ich hätte plausibel gefunden, dass es andersrum ist.
Nee, weil wenn du vergleichst mit einem Auto oder sowas, da kommt darauf auch drauf an, wie viel Benzin du verbrauchst, hängt jetzt auch von der Geschwindigkeit ab.
Da hast du aber auch noch Luftwiderstand,
den hast du natürlich beim Laufen auch.
Ja, aber nicht so heftig, oder?
Da, du weißt nicht, wie ich laufe.
Okay, dann nimm doch mal das Plastikschild vorne weg.
Nee, aber wenn der Körper natürlich, wenn ich jetzt irgendwie, das merkst du auch, wenn du läufst, wenn ich jetzt irgendwie so gemütlich vor mich hinschock, dann schwitze ich überhaupt nicht. Und wenn ich irgendwie richtig so mit Tempo laufe, dann bin ich genau komplett verschwitzt. Das heißt quasi, die Maschine ist im einen Fall komplett anders gelaufen als im anderen Fall. Mhm. Und da wundert mich jetzt nicht, dass quasi das Laufen dann mehr Energie verbraucht, als das Gehen es tut.
Also ich hätte das, also es gibt ja, das sind ja so diese Sachen, ne? Immer wenn was besonders plausibel ist, ist es wahrscheinlich falsch. Ich hätte es plausibel gefunden, weil ist ja dieselbe Strecke da, ist ja, aber gut, ja. Ja, das war das zum Laufen, und weil du ja auch Fahrrad fährst, habe ich auch noch was für dich. Wo habe ich es denn? Da ist es. Französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass Autofahrer das Problem sind. Fahrradfahrer wissen das. Sie haben sich angeguckt, wie ist denn eigentlich das Risikoverhalten oder das Verhalten in riskanten Situationen und die Einschätzung des Verhaltens in riskanten Situationen, haben sich Fahrradfahrer und Autofahrer angeguckt, haben gesagt, hier, ne, also das sind so irgendwie in Simulatoren und sonst was, also haben ihnen, nee, warte mal, was haben sie gemacht? Nee, sie haben einfach gesagt, hier, stellt euch vor, ihr fahrt. So, sie haben es noch nicht mal richtig simuliert. Ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Haben gesagt, stellt euch vor, ihr fahrt, stellt euch vor, ihr macht einen Regelverstoß. Und jetzt guckt mal, wie gravierend und wie gefährlich haltet ihr den Regelverstoß. Also so, stellen Sie sich vor, Sie fahren über eine rote Ampel. Da ist die und die Situation. Sowas. Stellt sich raus, Autofahrer schätzen die Gefahr nach einem Regelverstoß im Umgang mit Fahrradfahrern als schwächer ein, als sie das bei anderen Autofahrern tun. Bei Fahrradfahren ist es genau umgekehrt. Wenn Fahrradfahrer sagen, okay, ich fahre eine rote Ampel, ist ihnen viel stärker bewusst, dass sie sich in Gefahr begeben und andere dabei gefährden. Das ist ganz interessant, finde ich, weil
das habe ich jetzt nicht verstanden. Es geht darum, dass man sich vorstellt, man macht irgendwas falsch. Ich fahre jetzt über ein Stoppschild und halt nicht an.
Genau.
Und die Fahrradfahrer, denen ist eher bewusst, dass es gefährlich ist als den Autofahrern.
Genau, Autofahrer, okay. Autofahrer glauben, dass die gesamte Situation gefährlicher ist, wenn sie mit anderen Autos interagieren in dieser Situation. Okay. Fahrradfahrer wissen, dass die Situation gefährlicher ist, wenn sie mit Autos interagieren, was natürlich auch irgendwie auf Erfahrungen basiert. Aber ich finde das aus Autofahrerperspektive ganz interessant. Das heißt nämlich, wenn du mit dem Auto unterwegs bist und einen Fahrradfahrer siehst, hast du viel weniger Gefühl dafür, dass du den Fahrradfahrer in eine gefährliche Situation bringst. Und das ist so eine sehr beliebte These von mir gewesen jetzt so in den letzten Monaten, dass Autofahrer überhaupt nicht begreifen, was sie tun, wenn sie mit Fahrradfahrern interagieren auf der Straße.
Gut, das wissen, ich fahre seit Jahren, seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen, ständig auch in der Stadt am Land Fahrrad. Und da ist es natürlich schon, das hast du ja auch schon erzählt, dass quasi die Autofahrer, die dann irgendwie meinen, sie müssten einem irgendwie demonstrieren, dass man sich jetzt irgendwie angeblich nicht an Verkehrsregeln gehalten hat und das auf eine Art und Weise tun, die halt gefährdend ist, indem sie dann irgendwie einen knapp überholen und dann irgendwie vorher noch irgendwie runterbremsen oder hupen oder sonst irgendwas. Also das habe ich schon oft genug gemerkt. Mhm.
Aber das ist halt immer nur anekdotisch, und da haben es halt mal ein paar Forscher nachgefragt oder versucht nachzumessen, so gut das geht in solchen störanfälligen Systemen. Also ist halt immer so ein bisschen so soziologische oder psychologische Forschung zu betreiben, ist ja dann doch immer ein bisschen schwieriger. Aber ich fand das ganz interessant, zu bestätigt zu kriegen, dass auch mein Eindruck, also auch wenn ich im Auto sitze, mir geht's ja genauso. Ich bin ja auch jahrzehntelang Auto gefahren und habe Fahrradfahrer schlecht behandelt, ohne zu merken, wie schlecht ich sie behandle, beziehungsweise wie sehr ich sie eigentlich gefährde durch meine Fahrweise.
Dann kann man auch Autofahrer wunderbar trollen. Also es ist gerade in Wien war das immer so, da gibt es einige so Gassen, die halt wirklich so schmal sind, dass halt ein Auto nicht an dem Fahrrad vorbeifahren kann. Das kann ja nicht überholen, weil halt die Gassen so schmal sind. Und ich habe als Fahrradfahrer genauso viel Recht, da lang zu fahren wie ein Autofahrer. Ja. Und wenn da halt gerade ein Autofahrer hinter mir ist, dann muss er halt das Stück halt mal hinter mir fahren.
Ja.
Kommt, ist halt so. Und da ist auch, das waren oft genug, dass da bin ich wirklich fast täglich durchgefahren auf diese Gasse zur Sternwarte. Und da war es halt echt immer so, dass dann irgendwelche Autos hinter mir nachgefahren sind, da wirklich ganz dicht aufgefahren sind, um mir zu zeigen, ja, fahr doch mal schneller oder sowas. Oder dann teilweise auch wirklich noch wild gehupt haben. Und das habe ich dann oft gemacht. Also ich bin dann wirklich, wenn die gehupt haben, habe ich dann wirklich angehalten, also wirklich mitten auf der Straße angehalten.
Fahrrad abgestellt und gefragt, was denn ist.
Ja, weil Hupen ist ja laut Straßenverkehrsordnung, Hupen tut man nur dann, wenn irgendwie eine Gefahr besteht. Aber ich frage, wo ist, was jetzt hier Gefahr? Ist irgendwas brennt beim Hinterrad? Was ist hier los? Also da dann natürlich sind die, werden die Autofahrer natürlich dann dementsprechend wild.
Ja.
Dann wollte dann irgendwie das Schöne ist, wenn die dann irgendwie ab und zu hatte ich sag mal, dass die dann irgendwie aussteigen wollten, um mich zu verprügeln oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich habe ja ein Fahrrad und
bin mit dem Fahrrad
in der Stadt fahre ich jedem Autofahrer und jeden
Fußgänger. Aber man muss sich das auch mal vorstellen. Mir passiert das ja auch gelegentlich, dass Leute hatte ich auch neulich bei mir ins Blog geschrieben, dass Leute aus ihren Autos springen und mir aufs Maul hauen wollen, weil ich nicht so fahre, wie sie das für richtig halten. Und ihnen dann vielleicht auch noch zu verstehen gebe, dass sie mich jetzt bitte mal in Ruhe lassen sollen mit ihren Abdrängversuchen. Dass sie so dumm werden, anscheinend macht Autofahren so dumm und aggressiv, dass sie vergessen, dass auf ihrem Auto steht, an wen ich mich wenden muss, wenn ich irgendwie einen Schadenersatz haben möchte. Also auf den Auto, weißt du, die begreifen gar nicht, dass sie ein Kennzeichen haben und dass sie ermittelbar sind über das Kennzeichen. Mhm. Das heißt, der Typ, der mir da auf die Fresse haut, der hat vielleicht eine kurze Genugtuung, aber danach zerre ich den irgendwie vors Gericht und sehe zu, dass der verknackt wird.
Das ist ja auch ein gutes Argument gegen diese Behauptung, dass irgendwie, was die ganzen konservativen Politiker gerne mal machen wollen, die sagen, ja, die Fahrradfahrer müssen auch Kennzeichen haben oder welche Westen mit Kennzeichen, weil nur dann irgendwie Fahrradfahren sicher wird. Ich meine, schau dir die Straßen an. Wenn Kennzeichen, was da dafür bewirken würden, dass der Straßenverkehr sicherer wird, dann wird man das merken. Also nur weil jetzt irgendwie die Autofahrer führen sich genauso bescheuert auf, wenn sie Kennzeichen haben und die Fahrradfahrer, die so dumm sind, sich bescheuert aufzuführen, werden auch dann dumm sein und sich bescheuert aufführen, wenn sie ein Kennzeichen haben.
Genau, und also das ist anscheinend auch nur menschlich. Dazu muss man nur mal in Facebook gucken, was für Leute da unter ihrem Klarnamen, was die Leute da für Kommentare abgeben. Wenn du das auf der Straße machen würdest, würdest du da von der Polizei eingesackt. Das ist schon echt faszinierend. Und wo wir bei Bewegung sind, das Geheimnis, kennst du die, diese im Death Valley, da gibt's so Steine, die über den Boden wandern.
Ja, kenne ich die. Ich habe nur über alle möglichen Links gesehen, das wurde jetzt entschlüsselt.
Ja, sie haben rausgefunden,
nachgelesen, was es war.
Sie haben rausgefunden, wie es funktioniert. Also du hast halt einfach trockene Fläche mit so aufgebrochenem Boden, also so kachelartig, ne, kennt man ja, so Risse im Boden und sowas, weil es so trocken ist. Und da sind halt Steine. Teilweise ziemlich große Steine, relativ flach, und die wandern da so lang. Also die liegen da rum und hinter diesem Stein ist eine Spur durch den Sand. Und keiner wusste bisher, wie diese Spur durch den Sand dahin gekommen ist. Und jetzt haben selbstverständlich amerikanische Wissenschaftler herausgefunden, dass Eis dafür verantwortlich ist, dass diese Steine wandern. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Du brauchst, warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich sie in meinen Notizen finde. Du brauchst ganz, ganz spezielle Umweltbedingungen. Also es muss irgendwie geregnet haben. Warte mal, wo ist es denn? Ach verdammt, ey.
Der Stein wird kälter sein als die Umgebung, denke ich mal.
Naja, es muss geregnet haben, es muss so kalt sein, dass sich überhaupt Eis bilden kann. Dann muss aber auch gleichzeitig die Sonne scheinen, sodass dieses Eis angetaut wird. Und es muss ein Wind aus einer bestimmten Richtung wehen, sodass praktisch das angetaute Eis unter den Stein sich bewegen kann und der Wind dann diesen Stein langsam wegbläst. Das ist echt total faszinierend. Und sie haben es gefilmt.
Das muss ich mal gucken. Also das wollte ich immer schon mal gerne mal sehen.
Also das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Jetzt finde ich leider nicht die genauen Umweltbedingungen. Schade.
Ja, dann erzähle ich weiter von meiner Bewegung. Weil ich war ja nicht nur in Lüneburg. Ich bin dann ja mit dem Fahrrad weitergefahren. Zuerst nur ein kleines Stück nach Wilsede. Also, ob du das sagst?
Nee, Wilsede, also, ich hab's mal irgendwo Wilsede gelesen bestimmt.
Aber. Es ist so ein historisches Dorf, also da gibt's auch nichts außer Restaurants, Hotel und Touristenbuden. Das ist halt so ein altes Heidedorf mitten in der Lüneburger Heide. Also wirklich halt mittendrin am, gleich beim Wilseder Berg, dem höchsten Punkt in der Heide. Und das ist halt wirklich dort, wo die Heide genauso ist, wie man sich die Heide klassischerweise vorstellt, wenn sie gerade blüht. Also mit den ganzen so hügeligen Landschaften, Büsche drin, lila Blüten überall. Und genauso hat sie eben auch, die hat gerade geblüht, wie ich dort war. Und genauso hat sie eben ausgeschaut, als ich dort war. Und da habe ich dann eine Nacht in diesem Dorf, in diesem Heidedorf verbracht. Und
warum?
Weil erstens mal, weil die Lüneburger Heide schön ist.
Ach so, ich dachte, da wäre irgendwie was Besonderes gewesen, dass du die Nacht da verbracht hättest unter freiem Himmel um die Milchstraße.
Das war schon, war schon ein Hotel, wo ich war.
Ach so, du hast da einfach nur gepennt.
Ja, okay. Aber eben auch unter anderem auch, es war auch eine Station auf der Klimareise, weil natürlich, da kannst du halt schön sehen, wie Klima die Welt verändern kann. Aber die Lüneburger Heide ist, also jetzt nicht jetzt die Heide an sich, aber die Gegend dort ist das, was übrig bleibt, wenn eine Eiszeit zu Ende ist. Also die Heide ist quasi so eine Endmoränenlandschaft, also genau dort, wo halt die großen Gletscher der letzten Eiszeit aufgehört haben, den ganzen Schutt angeschleppt haben und so weiter, diese Landschaft dann halt irgendwie geformt haben. Und ich meine, dass die Heide jetzt so aussieht, wie sie jetzt aussieht, das hat natürlich auch mit der Besiedlung und der Landwirtschaft und so weiter zu tun, die dort stattgefunden hat. Aber generell ist halt die Lüneburger Heide rein geologisch gesehen ein schönes Beispiel für so eine Nach-Eiszeit Landschaft. Und da habe ich eben auch einen Artikel drüber geschrieben, dass eben du hier jetzt in einem völlig wissenschaftlichen und nicht astrologischen Sinn den Einfluss der Planeten auf die Erde feststellen kannst. Weil dass es Eiszeiten gibt und Warmzeiten dazwischen, ist auch zu einem großen Teil eben auf die Bahnstörungen der Erdbahn zurückzuführen. Ja, also die Erde bewegt sich nicht immer gleich um die Sonne herum, sondern die Bahn, die Erde macht, ist halt mal weniger elliptisch, mal stärker elliptisch, mal ist sie stärker geneigt, mal weniger geneigt, die wackelt so hin und her überall. Und auch die Neigung der Erdachse ändert sich, und der Grund, warum das diese ganzen Schwankungen und Wacklereien stattfinden, sind eben die gravitativen Störungen der anderen Planeten im Sonnensystem. Und das sind die sogenannten Milankovitch-Zyklen. Schon mal gehört hast, das war so ein nicht? Das ist eine coole Geschichte, habe ich auch schon mal drüber geschrieben und einen Podcast gemacht drüber. Das ist Milutin Milankovic, das war so ein serbischer oder damals noch K&K österreichischer Wissenschaftler, der war Geophysiker, also Geophysik und so weiter sich untersucht und auch allgemein Physik und Mathematik und Astronomie. War, glaube ich, auch irgendwie mit dem Schwiegervater von Alfred Wegener, glaube ich, zusammen. Also die haben da irgendwie gemeinsam geforscht. Und der war der Erste, der probiert hat, eben das Klima auf der Erde, die Klimageschichte der Erde, irgendwie mit Astronomie zusammenzubringen. Also eben auszurechnen, wie ändert sich die Erdbahn im Laufe der Zeit, welche Variationszyklen gibt es da im Laufe der Zeit, und kann man diese Zyklen irgendwie mit den Zyklen der Klimaveränderung in Übereinstimmung bringen, ja, also die Abfolge der Eiszeiten, die es auf unserem Planeten gab. Und das hat er eben, da hat er ein dickes Buch drüber geschrieben, wo er halt quasi diese Wissenschaft, diese ganze Paläoklimatologie und wie das alles heißt, halt wirklich auf die Beine gestellt hat. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte, weil du kannst eben wirklich auch zeigen, dass eben genau diese Schwankungen in der Erdachse, die Schwankungen in der Erdbahn, dass diese ganze Zyklen, die dauern irgendwie so 10.000, 40.000, 100.000 Jahre, so verschiedene Zyklen. Und je nachdem, wie die sich überlagern und wie die zusammenwirken, kriegst du halt mal mehr Sonnenlicht, mal weniger Sonnenlicht und mal mehr auf der Nordhalbkugel, mal mehr auf der Südhalbkugel und so weiter. Und das stimmt dann alles, so diese großräumige Veränderung im Sonnensystem, die spiegelt sich halt auch im Klima selbst wieder. Ist natürlich jetzt, werden
das
die
heißt, Verschwörungstheorien man kann, wieder aufhorchen. Das heißt, man kann berechnen, wann die nächste Eiszeit kommt, wenn man sich die Planetenbahnen anguckt?
Ja, im Prinzip ja. Also du kannst berechnen, wie sich die Erdbahn verändern wird im Laufe der Zeit. Also ich meine jetzt nicht beliebig weit in die Zukunft, da hast du halt das ganze Chaos, was dich daran stört. Aber du weißt halt im Prinzip, alle 10.000 Jahre ist die Erdbahn stark exzentrisch, alle 10.000 Jahre ist sie schwach exzentrisch. Mal die Schwankung der Erdachse verläuft mit der und der Periode. Also diese Perioden kennt man, die kann man ausrechnen. Und dann weiß man natürlich, wie sich dann die Sonneneinstrahlung im Laufe der Zeit verändert durch diese Perioden. Und das ist, wenn die Sonnen, das ist quasi ein Faktor, der eine Rolle spielt beim Klima. Also bevor die Verschwörungstheoretiker jetzt wieder hier alle aufjubeln. Ja, ja. Also es gibt noch wesentlich mehr Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber dieses dieses, wie heißt es, Solar Forcing, glaube ich, sagen die da in der Fachsprache dazu. Also dieser Einfluss durch die Erdbahn selbst, der spielt halt, was die großräumigen Zyklen angeht, schon eine Rolle. Und wie das dann zusammenwirkt mit den diversen anderen Wechselwirkungen und auch den menschengemachten Einflüssen, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber man kann eben schon, wenn zur damaligen Zeit war das ja der Einfluss des Menschen noch nicht so wahnsinnig groß. Da waren es halt wirklich hauptsächlich diese ganzen tektonischen und astronomischen Gründe, die eine Rolle gespielt haben, warum es Eiszeiten gab und eben dazwischen Warmzeiten gab. Und das, da habe ich eben meinen Aufenthalt in der Lüneburger Heide als Anlass genommen, um das halt zu erzählen, weil da in das genauso so eine Eiszeitlandschaft ist, wo man halt die Reste der Eiszeit schön, besonders schön sehen kann, weil es wirklich eine schöne Landschaft ist und gibt auch schönes Essen dort, Heidschnuckenbraten und so weiter und Heidjapilz und Buchweizenkuchen und so, das war recht schön. Das Hotel war scheiße, aber sonst war es okay.
Wo du von Landschaftsveränderung redest, habe ich einen schönen Artikel gefunden, interessanterweise bei Spiegel Online, da finde ich eigentlich selten schöne Artikel.
Ach, Spiegel war ich auch übrigens.
Aber beim Spiegel warst du?
Ja.
Oh, krass. Der Artikel, da geht's um, hast du schon mal vom Begriff Anthropozän gehört?
Ja, habe ich.
Es gibt ja den Versuch, oder was heißt den Versuch, also was ja passiert ist, dass die Geologen die Erdgeschichte in Zeitalter einteilen. Mhm. Pleistozän, Tralalazän. Und angeblich, also es gibt eine Strömung in der Geologie, sagen wir mal so, leben wir jetzt im Zeitalter des Anthropozän, also des Menschenzeitalters. Und so ein Zeitalter wird daran identifiziert, also die Epoche wird daran identifiziert, dass in einer einheitlichen Schicht im Boden ein Einfluss nachweisbar sein muss.
Genau, und das ist irgendwie, glaube ich, so was, wo der meiste Kritik immer kommt, dass die
da
sagen,
kommt
es gibt
die meiste
keine globale
Kritik.
Schicht,
die genau, halt es gibt nämlich zeigt. Keine globale Schicht, die das zeigt. Nichtsdestotrotz haben jetzt ein paar US-Forscher gesagt, wir würden es gerne trotzdem nachweisen, dass wir uns im Anthropozän befinden und haben 6 Kriterien definiert, anhand denen man das erkennen können soll, nämlich Erdoberfläche. Ja, wir haben nämlich mehr als die Hälfte der Erdoberfläche verändert, also als Kultur, ist es zu einer Kulturlandschaft gemacht.
Eine Schicht, also das
ja, es geht ja noch weiter,
Florian.
Okay. Entspann dich doch mal.
Bin also kritisch.
Ja, genau. Ja. Merkmal 2 wären Rohre. Also wir haben halt sehr viele Rohre in den Boden gepackt. Wir haben U-Bahnen gebaut und sowas alles gemacht. Drittes Kriterium wäre Bergbau. Wir haben Löcher gegraben, und zwar ziemlich tiefe Löcher. Bohrungen, die ebenfalls mit Löchern zu tun haben. Also wir haben tatsächlich die Erde verändert und zwar in kilometerweiter Tiefe. Wir haben Deponien gebaut. Also sie nehmen tatsächlich Abfall als Hinweis darauf, dass das Menschenzeitalter erdgeschichtlich nachweisbar sein wird. Und Atomtests. Das fand ich auch sehr spektakulär. Also weil das wahrscheinlich tatsächlich das ist, was du global in Erdschichten nachweisen kannst, aber auch nur das.
Das wäre das Einzige, was mir plausibel erscheint. Das sind irgendwelche U-Bahnen oder Leitungsrohre oder sowas. Ich meine, irgendwo im tiefsten Sibirien gibt es keine U-Bahnen, die du
genau,
in der Schicht nachweisen kannst und so weiter. Oder keine,
das ist halt das Problem. Und aber sie haben halt genau das, was du eben auch sagtest. Also die Kritikpunkte, oder die großen Kritikpunkte sind halt, dass die Aktivitäten nicht global sind und vor allen Dingen nicht zeitgleich sind. Mhm. Ja, das heißt, die U-Bahn in New York ist zu einem anderen Zeitpunkt gebaut worden als die U-Bahn in Berlin beispielsweise. So, und das würde dann halt im Zweifelsfall nicht mehr eine einheitliche Schicht geologisch gesehen geben, sondern unterschiedliche Schichten an unterschiedlichen Orten. Und damit ist das Anthropozän kein Erdzeitalter. Also es ist immer noch kein Erdzeitalter, gleichwohl gibt's halt die Diskussion darum.
Ja, da passt auch mein nächster Aufenthalt auf der Klimarecherchereise gut dazu, denn dann war ich in Bremerhaven, also ich bin von der Heide nach Bremerhaven gefahren. Das war eine Scheißtour. Also die Strecke war wunderbar mit dem Fahrrad. Also das war wirklich schön. Es waren 130 Kilometer und ich habe gedacht, ja, das kriegst du so in 5 Stunden oder sowas, kriegst du das hin. Und ja, es war nur Gegenwind dort. Ja, also ich habe, glaube ich, irgendwie 9 Stunden gebraucht oder sowas, bis ich dann da war. Und obwohl ich eh schon bin, schon, ich wollte noch den Sonnenaufgang in der Heide sehen. Das heißt, ich bin schon um 6 Uhr morgens losgefahren. Aber ich war trotzdem, es war absolut beschissen, die Tour. Also ich bin echt geflucht. Und dann natürlich irgendwie das ganze Wetter letzte Woche war immer eine Stunde Sonne, ein kurzer Schauer, eine Stunde Sonne. Das heißt, irgendwie die Hälfte der Zeit war ich damit beschäftigt, irgendwie Regenklamotten an- und auszuziehen. Oh, also, aber dann war ich dann eben endlich in Bremerhaven.
Ach, hier war eine kurze Zwischenfrage. Wie transportierst du dein Fahrrad im Zug? Weil im ICE darf man das nicht, ne? Fährst du nur mit dem Intercity dann?
Ja, also es kommt drauf an. Also das ist wieder, Intercity Regionalbahnen, was auch schwierig sein kann. Also ich sitze jetzt momentan ja gerade in Mölln und wollte eigentlich morgen zurück nach Jena fahren. Mhm. Es ist nicht möglich, davon wegzukommen, weil sämtliche, sowohl Samstag, Sonntag, als auch Montag bis mittags, sämtliche Intercities vollkommen voll sind anscheinend, keine Plätze mehr zu kriegen sind. Cool. Also es ist, bis jetzt habe ich das Problem noch nie gehabt. Also ich habe immer im Intercity, war immer kein Problem, da noch eine Fahrradkarte zu buchen oder sonst halt in der Regionalbahn irgendwo mitzunehmen.
Was kostet das Fahrrad mitzunehmen?
Kommt drauf an. Also zum Beispiel in Thüringen und Sachsen-Anhalt ist Fahrradmitnahme in Regionalzügen kostenlos.
Nee, ich meine im Intercity, also wenn ich jetzt tatsächlich mal nach, weiß ich nicht, Bayern wollte oder so.
Ich glaube 6 Euro, glaube ich, kostet das. Also du musst das quasi Reservierungspflicht halt, wenn du ein Fahrrad mitnehmen willst. Mhm. Und ich glaube, dann kostet das 6 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Nee, das ist okay, ja, würde ich sagen, für ein Fahrrad.
Ja, absolut.
Ja, also wie gesagt, ich bin nach Bremerhaven gefahren und ich hoffe, ich beleidige jetzt die Bremerhaven dann nicht, aber die Stadt ist jetzt nicht so der Hammer.
Also das ist halt vor allen Dingen ganz schrecklich verelendet.
Ja, es ist, ja, vor allem die Stadt ist halt, war halt komplett weggebombt, da war halt nichts mehr übrig von der Stadt und so schaut es halt heute immer noch aus, weil der Hafen war wirklich schön und ich war dann am AWI dort und habe dort mit
Alfred-Wegener-Institut.
Genau, am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meereisforschung heißt es offiziell.
Meeresforschung.
Meeresforschung. Ja, und hab dann
Meeresforschung machen die da auch.
Also. Ja, und hab dann dort mit 4 Wissenschaftlern auch Interviews geführt.
Wirst das, du auch nur für Artikel oder?
Ja, es war auch nur. Alles Blogartikel. Wie gesagt, ich habe das auch aufgenommen, aber wie gesagt, wie vorher auch jetzt nicht im Sinne der Veröffentlichung. Das war sehr interessant. Also ich hatte wirklich 4 komplett unterschiedliche Themen, die auch alle irgendwie mit Klima zu tun hatten, aber halt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. War auch meistens Grundlagenforschung. Zuerst habe ich mit einer gesprochen, die untersucht das Ökosystem einer Eisscholle. Ja, also eine Eisscholle stellt man sich ja irgendwie vor, es ist halt Eis und oben drüber laufen vielleicht mal Eisbären, aber mehr stellt man sich da nicht vor. Aber da leben irgendwie an der Unterseite, da das ist voll mit irgendwelchen Bakterien und Algen, Eisalgen, Meereisalgen, die sich dann da irgendwelche Schmelzkanäle da irgendwie reinbauen und drin leben und irgendwie absinken und je nachdem, wie das, wenn das Eis jetzt dann irgendwie verstärkt schmilzt, dann können die da nicht mehr leben, dann sinken die ab, dann hat es wieder Einfluss auf das Ökosystem irgendwie unten am Meeresboden. Also es ist wahnsinnig komplex, was da an so einer simplen Eisscholle für ein Ökosystem dranhängt.
Ich empfehle an dieser Stelle auch Folge 17 des Resonator-Podcasts. Da habe ich nämlich mit einem Meereisforscher gesprochen, eine Stunde lang.
Ja. Also das fand ich ziemlich cool. Also das ist wirklich so dieses, ich meine, ganz abgesehen, ob jetzt das Eis schmilzt oder nicht, was das jetzt irgendwie für uns irgendwie für einen Fischfang und Schifffahrtsrouten und Meeresspiegelanstieg bedeutet, dass halt da wirklich auch so ein komplettes Ökosystem noch dranhängt, was halt davon betroffen wird. Und danach habe ich mit 3 Doktoranden, also 2 Doktoranden, einer Doktorandin gesprochen, die haben auch coole Sachen gemacht. Die haben ein MRT für Fische.
Geil.
Ja, also da können die Fische, die sind da quasi Moment. Lebendig drin.
Aber schon auf dem Trockenen, ne?
Nee, du hast quasi, das ist so ein Riesenteil, da mit Unmengen Tanks und Leitungen und da können die Fische quasi reinschwimmen. Also die werden da quasi reingesetzt, dann schwimmen die da durch und dann sitzen die in diesem MRT drinnen. Und da können die quasi die lebendigen Fische.
Aber müssen die nicht irgendwie fixieren? Wie fixieren die denn?
So ins Detail sind wir nicht gegangen, aber ich glaube, die kriegen das schon hin. Also die haben da erstens mal, wenn sie da drin sind, haben sie jetzt nicht so viel Platz, glaube ich. Mhm. Und dann können die das irgendwie mit der Kamera, glaube ich, halbwegs irgendwie nachführen. Also ich glaube, die kriegen das hin. Die haben dann eben wirklich auch, die haben da wirklich coole Sachen gemacht. Also abgesehen davon, dass sie halt einfach mal den Fisch selbst halt quasi durchleuchten können und dann halt irgendwie messen können. Also die haben variieren da irgendwie Salzgehalt und vor allem CO2-Gehalt des Wassers und Temperatur des Wassers, um halt herauszufinden, wie so ein steigender CO2-Gehalt, also steigende Versauerung des Wassers, sich auf den Kreislauf und den Organismus von Fischen auswirkt. Mhm. Also ob die sich jetzt dann irgendwie mehr anstrengen müssen und so weiter. Und können da halt irgendwie sehen, wie das Herz schlägt, wie das Blut fließt. Können aber auch Spektroskopie machen. Das heißt, die können feststellen, welche chemischen Stoffe sich da irgendwie im Gehirn und alles befinden. Können also quasi auch Neurophysiologie der Fische machen und feststellen, wie sich der Klimawandel quasi oder das CO2 im Wasser halt auf die Gehirntätigkeit der Fische auswirkt. Und ich konnte nicht widerstehen und musste meinen Artikel zu dem Thema mit der Schlagzeile überschreiben: Klimawandel macht die Fische doof.
Ja.
Weil es tatsächlich so ist, das haben die wirklich nachgewiesen, dass wenn das Wasser immer saurer wird durch mehr CO2, dann, zumindest bei den Fischarten, die untersucht worden sind, die reagieren langsamer, die sind so verwirrt, dass sie vor ihren Feinden nicht mehr davon schwimmen, sondern direkt auf sie zuschwimmen, dass die irgendwie sich mehr anstrengen müssen, dass die weniger Zeit für Fortpflanzung haben, also dass sie halt generell irgendwie halt einfach nicht mehr intelligent genug sind, um ihr Leben so zu leben, dass sie halt vernünftig überleben können. Das fand ich ziemlich cool. Und dann gab es noch ein anderes, das war so ein, was ist eine Art Laufband für Fische, ja, also so ein Strömungskanal, wo halt der Fisch reingesetzt wird und dann muss er da schwimmen und dann wird die Strömung immer weiter erhöht und wird geguckt, wie lange der Fisch noch mitkommt. Der hat auch so wie beim Laufen, ja, also aerobe und anaerobe Energieversorgung, das haben die Fische auch. Die haben zwei unterschiedliche Schwimmarten. Die eine ist quasi für die Jagd, wo sie ja wirklich kurzfristig ganz schnell sind. Die andere ist so der Dauerbetrieb. Und da ist auch gezeigt, dass halt das auch in Abhängigkeit von CO2-Gehalt und Temperatur, dass die Fische dann halt irgendwann das nicht mehr schaffen, also dass das dann für sie zu anstrengend ist, in dieser veränderten Umwelt klarzukommen. Also das fand ich ziemlich interessant. Und die Leute dort haben mir auch versichert, dass sie nach Feierabend keine Fischwettrennen in dieser Strömungskanal-Experimentieranlage machen.
Hast du danach gefragt oder war das so ein
ich habe danach gefragt.
Ah, okay.
Wenn
sie das von alleine, also von sich aus dementiert hätten, also ein überspezifisches Dementi geliefert hätten, dann hätte ich da Probleme
gekriegt. Nee, ich hätte das ja voll gemacht. Also ich hätte, wenn ich da irgendwie den Fischen ist irgendwie gucken, welcher Fisch, jeder sucht sich einen Fisch aus und welcher Fisch hält es am längsten aus. Also ja, wäre sofort dabei. Aber wird dort nicht gemacht, ja. Also
das ist auch Langweiler. Die trinken nicht genug. Wetten?
Ja, das kann gut sein.
Muss man übrigens auch nicht. Amerikanische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, wie man weniger trinken und trotzdem Spaß haben kann.
Meinst du jetzt Wasser oder Alkohol?
Alkohol,
oder
was? Selbstverständlich, ja, okay. Alkohol, denn Alkohol, ist eine Binse. Alkohol ist gut fürs Gehirn. Also das Gehirn mag es, wenn man Alkohol getrunken hat. Ja, also es ist halt, Belohnungssystem geht an und feuert so ein bisschen vor sich hin, also du fühlst dich besser, hast mehr Selbstvertrauen und diese ganzen Sachen. Und amerikanische Wissenschaftler haben gesagt, der Trick, also haben halt einfach geguckt, wie kann ich denn den Effekt, den Alkohol aufs Gehirn hat, auslösen, halten und trotzdem nicht so saumäßig besoffen zu werden. Nee, ganz einfach. Kleine Gläser benutzen, das Glas auf dem Tisch stehen lassen, während du einschenkst. Keine Ahnung warum, also hat sich halt gezeigt, ne? Also wenn das Glas auf dem Tisch steht beim Einschenken, trinkst du nicht so viel, keine Ahnung warum. Und niemals das Glas voller als halb voll machen, dann trinkt man weniger Alkohol. Fand ich total faszinierend.
Ich überlege gerade, das kommt mir irgendwie komisch vor. Ja. Ich meine, es kommt ja darauf an, was man reintut in das Glas. Also wenn ich jetzt irgendwie 50%igen Wodka trinke, den trinke ich auch nicht aus einem halben Liter Glas wie das Bier. Also wenn ich Bier aus Schnapsgläsern trinke, klar.
Naja gut, jetzt habe ich mir den Studienaufbau nicht genau angeguckt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob sie Wein in Schnapsgläser gefüllt haben, aber ich würde mal vermuten, dass sie Wein in Weingläser, Bier in Biergläser und Schnaps in Schnapsgläser getan haben. Und bei Schnaps ist es ja sowieso doch mal so eine Sache, Schnaps ist ja ein viel ritualisierteres Trinken als alle anderen Sachen.
Ja, ich trinke keinen Schnaps. Das ist mir irgendwie, hat mir irgendwie, das ist so als Student oder als Jugendlicher war mir das immer viel zu wenig irgendwie Rausch-Geld-Verhältnis. Also das war immer viel zu teuer, um da irgendwie sich vernünftig ansaufen zu können damit. Und jetzt mittlerweile, ich habe nie irgendwie, was ich das Schnaps trinken habe ich nie irgendwie gelernt, also dass man irgendwie
okay, dann brauchst
ja, wenn man sich halt irgendwie schnell irgendwie zudröhnen will, klar, haut man sich ein paar Schnäpse rein, aber so jetzt rein vom so wie ich jetzt beim Bier, das trinke ich ja nicht nur, um irgendwie jetzt irgendwie einen Rausch zu kriegen, sondern weil es halt wirklich mir gut schmeckt und noch verschiedene Biermarken und Biersorten und so weiter, so wie halt die Weintrinken, ja, das kann man offensichtlich bei Schnaps auch machen.
Das kann man bei Schnaps auch machen.
Ja, aber das habe ich irgendwie nie gelernt. Also
du brauchst halt was anderes. Du brauchst was anderes, mehr Selbstvertrauen aufzubauen und da haben andere amerikanische Wissenschaftler auch was festgestellt, was dir vielleicht eher liegt, nämlich marschieren macht mutig. Ja? Huh. Die haben sich einfach mal ein paar Männer, nur Männer, fand ich auch interessant, haben sich einfach mal ein paar Männer genommen und haben diese Männer, ich glaube, 250 Meter langen Weg lang laufen lassen. Einmal einfach so, erratisch und einmal im Gleichschritt. Und haben dann abgefragt, haben den Probanden dann Bilder gezeigt von Feinden. Also haben gesagt, so, das ist ein Feind hier auf diesem Bild. Und jetzt schätzt den mal ein. Wie groß ist er? Wie kräftig ist er? Wie muskulös ist er? Wie gefährlich erscheint er dir? Und haben dazu noch gefragt, wie verbunden fühlst du dich mit demjenigen, mit dem du da marschiert bist? Stellt sich raus, wenn man im Gleichschritt läuft, fühlt man sich selbst stärker und mutiger und ist eher bereit, ein Risiko einzugehen, weil man nämlich den Gegner unterschätzt.
Okay, also wenn das nächste Mal irgendwo, in der Diskothek irgendwie nicht mutig genug ist, ein Mädchen anzusprechen, dann braucht man sich keinen Schnaps.
Ja.
Hinter die Binde kippt man dann einfach mal eine Runde über die Tanzfläche marschieren.
So sieht's aus.
Liegen einem die Frauen zu Füßen.
Naja, zumindest bist du dann eher bereit, dir die Frau zu Füßen zu legen, beziehungsweise den Fehlschluss zu ziehen, dass du dir die Frau zu Füßen legen darfst oder das einfacher machen kannst. Warte mal gerade. Du hast deinen Kopfhörer so laut, glaube ich, dass man ihn im Mikrofon hört. Kann das sein?
Ist es jetzt besser?
Das weiß ich nicht, dazu musst du nichts sagen. Und wenn ich was sage, bla 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 bla, die blub, ja, jetzt bin ich weg. Ich habe mich die ganze Zeit wispern gehört im Hintergrund.
Okay. Der Holgergeist.
Genau. So, Schnittmarke. Da. Ja, so. Was ich interessant finde, ist, dass sie es nur mit Männern getestet haben. Was heißt interessant? Bemerkenswert. Ich fände es halt mal super zu sehen, ob Frauen genauso reagieren.
Klar.
Weil das sind halt so die klassischen Dinger, wo du mal gucken kannst, gibt's einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen oder gibt's den nicht? Aber
als sie haben Mann mir auch, als Mann ist mir auch im gewissen Sinn, sagen wir nicht konditioniert, aber ich meine, klar, die meisten waren irgendwo vielleicht mal beim Bundesheer oder sowas und wissen halt schon, marschieren ist halt was Männliches und wenn man was Männliches macht, dann fühlt man sich als Mann ja vielleicht auch irgendwie bewusst oder unbewusst gleich mal ein bisschen besser oder mutiger. Mhm. Und marschieren ist halt jetzt nicht unbedingt das, was Frauliches ist, ja. Und wäre es interessant zu wissen, ob das jetzt quasi daran liegt, das am Marschieren selbst liegt, ob irgendwie dieser Gleichschritt oder sowas, ob das jetzt irgendwas was Physiologisches bewirkt oder
so, ob es wirklich halt nur so ein
psychologischer Effekt ist. Ich bin jetzt hier Mann und mache mit anderen Männern was Männliches und wir Männer sind jetzt irgendwie mutig und groß und stark. Ob man da jetzt irgendwie auch was in irgendwelchen anderen Männlichkeitsritual machen könnte mit dem gleichen Effekt oder ob das wirklich halt durch die körperliche Bewegung des Marschierens einen Effekt hat, das wäre interessant zu wissen.
In der Tat, ja. Noch was Interessantes zu wissen habe ich gefunden, auch nur einen Artikel, und zwar gibt es von der WHO eine Liste, die jetzt im Zusammenhang mit Ebola wieder ganz interessant geworden ist. Es gibt nämlich eine Liste der vernachlässigten Tropenkrankheiten, Neglected Tropical Diseases heißt die. Da stehen 17 Krankheiten drauf und die sind streckenweise wesentlich verheerender als Ebola im Moment ist und Ebola ist schon ziemlich verheerend. Also so verheerend, dass die WHO gesagt hat, wir haben hier ein Problem. Der Witz an diesen Tropenkrankheiten ist, dass die tropischen Bedingungen die Krankheiten so schlimm machen, sondern einfach nur die Lebensumstände in den Ländern.
Ja,
das ist immer wieder Hygiene halt.
Wenn du da vernünftige Hygieneinfrastruktur hast, dann kriegst du halt irgendwie, ich meine, es gab ja früher bei uns auch, gab es auch irgendwie so Cholera oder sonst irgendwas, die ganzen Krankheiten, die halt irgendwie wechseln. Also nur weil jetzt, ich glaube nicht, dass der Ort an sich, dass Orte an sich krankheitsgefährdend sind. Das kommt immer darauf an, was du an dem Ort machst. Also
ja.
Das wundert mich jetzt nicht, dass da.
Aber das kann man sich mal durchlesen. Das ist eine ganz, ganz interessante Liste. Also sind halt Krankheiten drauf, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Afrikanische Trypanosomiasis. Oder so ähnlich.
Ich kann nicht wissen, was das ist.
Schlafkrankheit. Stand dahinter in Klammern, habe ich dann gesehen.
Ja, was welche Geschichte willst du von mir noch hören?
Ich habe jetzt. Na, du warst ja die ganze Zeit unterwegs. Ich unterbreche dich halt einfach immer nur mit irgendwelchen Meldungen, die ich aus der Wissenschaft
habe. Ja, das ist auch in Ordnung so. Also ich habe jetzt noch, kann dir noch was von Eisbohrkernen am Alfred-Wegener-Institut erzählen, von meinem Aufenthalt auf der Insel Neuwerk.
Mach doch einfach mal, fang doch einfach mal an.
Ja, okay, also ich war noch in Bremerhaven, noch mit zwei anderen gesprochen, da ging es im Prinzip zuerst um den Hausgarten, das klingt jetzt irgendwie so wie ein paar Blümchen vom Abi, in Wirklichkeit sind es aber Messstationen, die zwischen Grönland und Spitzbergen aufgestellt sind, die halt im Meer versenkt sind, teilweise an langen Kabeln runterhängen, teilweise unten am Meeresboden selbst aufgestellt sind und das ist halt eines der wenigen Langzeit-Messprojekte seit 1999, glaube ich, sind die dort, weil das große Problem ist ja bei der Forschung der Tiefsee, dass du da halt erstens keine umfassenden Daten hast und zweitens keine Langzeitdaten, weil es ist verdammt schwer, die Tiefsee zu erforschen. Das heißt ja nicht umsonst, wir wissen mehr über den Mond als über den Meeresboden, weil den Mond können wir direkt sehen, den Meeresboden nicht und ich kann auch nicht auf irgendwelche Rover da rumfahren lassen am Meeresboden, wie ich es irgendwie am Mars kann, weil ich da unten keinen Strom habe und auch keinen Strom da drunter kriege. Also ich kann da irgendwie ich müsste jetzt irgendwelche Leitungen da unten am Meeresboden langlegen, dann könnte der an der Leitung entlang fahren. Aber ansonsten, ich habe keine Solarzellen, Batterien sind zu, um die jetzt wirklich für ein Jahr oder sowas betreiben zu können oder länger, gibt es keine vernünftigen Batterien, die das machen. Man könnte irgendwie einen Radionuklidantrieb hinbauen, aber wenn ich jetzt irgendwie mit radioaktiven Robern durchs Meer fahre, dann wird es vermutlich einige geben, die sich drüber aufregen.
Ja, es gibt ein ganz interessantes Ding, weiß nicht, hast du das gesehen? Die haben so ein Surfbrett, so ein autonomes Surfbrett-Ding sie gebaut, dessen Namen ich vergessen habe.
Das Problem ist halt, genau, also du musst halt irgendwie, wenn du halt wirklich jetzt großflächig, ich meine, der Meeresboden ist groß, ist 2/3 des Planetens. Mhm. Und selbst wenn du halt irgendwie so ein Teil hast, das irgendwie mal runtertaucht, auftaucht, runtertaucht und so weiter, du kriegst einfach nicht genug Daten dafür zusammen. Und das Problem ist ja auch, wenn du jetzt, selbst wenn du solche Stationen hast, wie in diesem Hausgarten, da kannst du die Daten halt im Wesentlichen nur einmal im Jahr auswerten, wenn halt die Polarschicht vorbeikommt und die Leute dann ihre ganzen Proben da wieder hochziehen können. Im Winter, wenn da Eis ist, kannst du nicht hinfahren. Das heißt, haben die auch gesagt, es weiß keiner, was dort im Winter passiert, weil dort keiner ist. Und man hat halt über den Meeresboden so ein paar lokal verteilt Punkte, wo man halt ein paar Daten hat und dann eben auch nicht nur ein paar Jahre, weil mal ist man dort, mal ist man dort. Das heißt, es ist wahnsinnig kompliziert, da den Meeresboden wirklich Daten zu sammeln.
Ja, und und diese Daten auch zu übertragen, das fand ich auch nochmal sehr interessant, weil du hast natürlich, wenn es irgendwie in ein paar Kilometern Tiefe ist, da kannst du nicht einfach mal ein Funksignal nach oben schicken. Das geht nämlich verloren im Wasser. Das Wasser leitet halt die elektromagnetischen Wellen gar nicht gut genug. Und was sie halt machen ist, das fand ich wirklich sehr spektakulär, die haben in diesen Geräten unten Modems eingebaut, die akustische Signale an die Wasseroberfläche schicken, wo sie dann von Gerätschaften, die da rumschwimmen, aufgenommen werden und dann erst praktisch von der Wasseroberfläche aus per Satellitentelefon an die Computer weitergeleitet werden. Das finde ich total spektakulär.
Ja, also was ich mit den Leuten da diskutiert habe, das war die Frage, dass du könntest quasi einfach, genauso wie du irgendwelche Telefonkabel über den Meeresboden verlegst, könntest halt einfach so Kabel für irgendwelche Unterwasserfahrzeuge hinlegen. Das heißt, du hast dann quasi ein Kabel. Das liegt dann halt irgendwie, führt durch die Gegend, die dich interessiert. Und an dem Kabel, da fließt halt einerseits Energie drin. Das heißt, da kann sich das Gerät Energie rausholen. Andererseits kann es über das Kabel auch Daten versenden. Das heißt, das ist dann quasi so eine Art Schienennetz, so eine Schiene unter Wasser, wo halt dein Gerät da rumfahren kann. Im Prinzip, solange es will, weil halt ständig an dem Kabel irgendwelche Energie abgezogen werden kann. Aber das natürlich kostet halt wieder Geld, sowas zu machen. Aber das wäre halt quasi so eine Lösung, wo du wirklich für längere Zeiten unter Wasser agieren kannst und dir was angucken kannst. Mhm. Und das zweite Projekt, das vierte Interview, was ich da gemacht habe, das war auch ziemlich cool. Da ging es halt um diese klassische Eisbohrkerne, Sedimentbohrkerne, wie man aus den Bohrkernen rausfindet, wie das Klima früher war. Das war aber ziemlich cool. Da war ich dann auch im Kühlraum drin, bei minus 20 Grad, wo dann diese ganzen Eiskerne drin rumliegen. Und habe zum Beispiel erfahren, weiß nicht, ob du das wusstest, ich wusste es nicht, dass die komplette Westantarktis mal weggetaut ist.
Nee.
Also jetzt nicht kürzlich, aber es war immer so, es war geologisch schon kürzlich, aber nicht menschlich kürzlich. Also es war ja immer so eins, was auch heute immer noch oft erzählt wird und was bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch so ein klassisches Dogma fast der Glaziologie war, eben die Antarktis taut nicht auf. Die Antarktis ist so kalt, ob es da jetzt minus 40 Grad hat oder minus 35 Grad hat oder minus 30 Grad hat, ist scheißegal. Die taut nicht auf. Und dann hat man aber eben dort auch durch eben diese ganzen Eisbohrkerne und die Sedimentbohrkerne, die man vor der Küste da gemacht hat, eben herausgefunden, dass die anscheinend tatsächlich, ich weiß den Zeitraum jetzt nicht mehr, welches es war, halt vor ein paar 100 Millionen Jahren ungefähr, dass die wirklich mal der komplette westantarktische Eisschild weggetaut ist. Da gibt es anscheinend wirklich so auch so eine Schwellentemperatur. Wenn die überschritten wird, dann geht's wirklich ganz schnell. Und das ist halt dann wieder interessant für die heutigen Klimaprognosen, weil wenn sowas muss man halt wissen. Wenn man irgendwie davon ausgeht, dass die Antarktis eh nicht wegtaut, egal wie warm das jetzt wird, ob es jetzt 5 oder 10 Grad mehr hat, dann kriegt man natürlich ein ganz anderes Ergebnis, als wenn man berücksichtigt, dass halt doch vielleicht die halbe Antarktis innerhalb von 50 oder 100 Jahren auftauen kann. Also das fand ich sehr interessant, dass man das dann durch diese Bohrungen rausgefunden hat.
Ich muss mich übrigens korrigieren. Das war nicht das AVI, das dieses Surfbrett gebaut hat, sondern das Geomar in Kiel hat es gemacht. Und die haben halt wirklich ein Gerät, mit dem sie ein autonomes Schwimmgerät. Sieht, es hat echt ein Surfbrett. Unten drunter ist so ein, wie sieht das aus? Wie so eine Leiter, eine Leiter mit verstellbaren Sprossen praktisch, so dass das Ding sich in Strömungen einklinken kann und mit Strömungen mitschwimmen kann, wenn es das will. Das Ganze elektrisch gesteuert halt. Oben drauf sind Solarzellen und eine Sendeanlage. Und das Ding schmeißen die einfach ins Meer und dann schwimmt das da so rum. Und schwimmt halt so vor sich hin und cool. sammelt halt die Daten von den ja, Messpunkten, die auf dem Meeresgrund sind. Und das Problem ist halt, dass diese teilautonomen Schwimmdinger, die so unterwegs sind in den Meeren, die werden halt ständig geklaut.
Ja, das ist irgendwie Fragen.
Das erzählten die dann auch, die Wissenschaftler sagten, naja, das ist dann hast du halt irgendwie so deine Messbojen und die Messboje sendet halt ständig ihre Position und auf einmal stellst du fest, die Messboje bewegt sich in einer geraden Linie auf die Küste zu. Und dann ist sie Surfboard weg.
Verleiht von Cuxhaven.
Das ist halt echt ein bisschen ärgerlich. Ich finde jetzt leider gerade auf die Schnelle nicht, wie dieses Surfbrett heißt, aber ich fand das sehr spektakulär. Das ist halt einfach so ein Plasteteil. Schmeißt ins Meer und kann da im Prinzip jahrelang rumschwimmen, wenn es nicht geklaut wird von irgendwelchen Leuten.
Ja, ganz spektakulär war mein Flugzeugflug. Ich bin auch mit dem, vielleicht nicht ganz so klimafreundlich jetzt im Rahmen der Klimareise, aber ich bin kurz mit dem Flieger über die Nordsee geflogen. Das war cool.
Warum? Mit was für einem Flieger?
Ein Blogleser hat mir irgendwie geschrieben, wenn ich mal in die Gegend von Cuxhaven komme, cool. was ja auch auf meinem Programm stand, dann kann er mich entweder mit dem Segelflugzeug oder mit dem kleinen so Zweisitzer mal ein Stück über die Nordsee fliegen. Und das ist irgendwie so Insel Neuberg, Cuxhaven, die Gegend. Und das hat sich rausgestellt, Cuxhaven ist auch ein Marinestützpunkt. Das war ein Marineflieger, so ein Korvettenkapitän, was glaube ich was ziemlich hohes ist in der Rangliste.
Ich glaube ja.
Major oder irgendwie sowas. Also der war dort und der, mit dem bin ich dann irgendwie so ein kleines, waren drei Plätze oder vier Plätze waren da irgendwie drin in dem Flieger. Also wirklich halt so ein kleines Dingens. Das war wirklich schön. Wir hatten Glück mit dem Wetter. Sind dann irgendwie einmal raus übers Meer bis nach Neuberg und Scharnhörn und haben uns das von oben angeguckt. Das war echt cool. Also ich bin ja bis jetzt nur mit großen Fliegern geflogen, ja. Nie mit so kleinen. Ich habe jetzt wirklich vorgestellt, dass es wirklich irgendwie alles ganz ruckelig und holprig und weiß Gott, wie schlimm ist. Aber das war echt, also entweder vermutlich war er einfach ein sehr, sehr guter Flieger. Aber das, wenn jetzt irgendwie der Boden nicht so weit weg gewesen wäre, hätte das genauso gut irgendwie ein Auto sein können. So ruhig ist man da rumgeflogen.
Also in sowas bin ich auch noch nie mitgeflogen. Also halt große Verkehrsmaschinen und Hubschrauber bin ich. Aber das ist halt auch schon fast 20 Jahre her, dass ich häufiger mal in einem Hubschrauber gesessen habe, was auch spektakulär ist. Aber so mit so kleineren Flugzeugen bin ich noch nie mitgeflogen. Mich hat vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mal einer eingeladen, mit so einem Motorsegler mitzufliegen. Stellt sich aber raus, da war ich noch zu fett. Da hab ich reingepasst, aber der Pilot dann leider nicht mehr.
Ja, also da in dem Flieger hätte man auch nicht mehr wesentlich, ich meine vom Gewicht her wäre es bei dem Motorflieger kein Problem gewesen, aber dann recht viel breiter hätte man auch nicht sein dürfen. Also so viel Platz war da nicht drin.
Das ist irre, ne? Wie wahnsinnig klein die Dinger sind. Ja. Und in den James-Bond-Filmen sehen die immer so riesig aus, wenn die sich darin prügeln. Und
da kann man noch sechs haben drin, so viel Platz ist dort.
Ja, haben die ja auch alle.
Ja, genau.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja. Also ich habe wirklich viele Verkehrsmittel irgendwie benutzt auf dieser Reise. Also wie Zug, Fahrrad, Flugzeug. Dann bin ich mit dem Schiff gefahren und mit dem Pferdefuhrwerk.
Das ist eigentlich das Entspannteste. Eine Freundin von mir lebt in Norwegen und hat Pferde und hat halt auch so einen kleinen, so ein Wägelchen zum dahinterhängen. Mit dem war dann manchmal da am Fjord lang. Das war immer nett.
Dann ist man diese berühmten Wattwagen, wenn du die kennst. Also ich war, meine nächste Station auf der Reise war ja die Insel Neuwerk. Die haben meine Blogleser ausgesucht für mich. Ich habe da mal so einen Aufruf gehabt, irgendwie schickt mich irgendwo hin nach Deutschland und ich schreibe eine Reportage über die nicht ganz so offensichtliche Astronomie, die man dort finden kann, weil ich meine These ja lautet, man kann überall Astronomie entdecken, egal wo man ist, weil Astronomie überall ist. Und dann wurde ich eben nach Neuwerk geschickt, das war der Ort mit den meisten Stimmen, so eine kleine Insel, also wirklich klein, das hat die 3 Quadratkilometer oder irgendwie sowas, gehört zu Hamburg.
Das ist eigentlich das Interessante an Neuwerk, liegt vor Cuxhaven, gehört zu Hamburg.
Ja. Dort steht auch das älteste Gebäude Hamburgs, der Leuchtturm von Neuwerk, irgendwie 1301, glaube ich, gebaut oder 1299, ist irgendwie das älteste Gebäude Hamburgs.
Was aber auch ein bisschen beschiss ist natürlich, ne, weil wahrscheinlich hat Hamburg sich Neuwerk erst später einverleibt, oder?
Nee, die waren schon von Anfang an da. Die haben, haben die sich irgendwie schon von Anfang an, den Turm hat ja Hamburg dorthin gebaut, das war quasi so ein Außenposten für die Hanse, wo sie halt irgendwie so Handel getrieben haben und so. Also das, da habe ich dann irgendwie zwei Nächte verbracht auf der Insel. Also es war auch, also eigentlich hätte eine Nacht auch gereicht, weil wie gesagt, du hast im Prinzip nach einer Stunde im Wesentlichen alles gesehen, was es auf der Insel zu sehen gibt, weil so groß ist sie nicht. Der Fußweg rundherum ist 4 Kilometer lang.
Okay,
so
eine Dreiviertelstunde bist du rum.
Ja, also es ist halt schöne, wirklich, also von der Natur her extrem schön. Das ist halt da die klassischen, das sind Wiesen und alles und eben das Wattenmeer, was halt echt extrem schön ist. Also wenn gerade Niedrigwasser ist, dann ist halt das komplette Meer zwischen Neuberg und Cuxhaven weg. Ja, mhm. Also nämlich das ganze Watt liegt trocken. Yep. Und du kannst entweder zu Fuß von der Insel zum Festland gehen oder eben mit diesen Wattwagen, also so großen Pferdefuhrwerken.
Bin ich nie gefahren. Ich habe ja mal in Cuxhaven gearbeitet ein paar Monate.
Ja, also ich fand
bin aber nie mit dem Wattwagen gefahren. Ja.
Ich fand das sowas eben, zuerst wollte ich zu Fuß gehen, das sind auch nur, glaube ich, irgendwie 8 oder 9 Kilometer, aber es war dann irgendwie, die Ebbe war gerade irgendwie früh morgens, wo noch keine Seenotrettung im Dienst war und da sagen sie halt einer irgendwie, man soll halt nach Möglichkeit nicht irgendwie allein da durchs Watt gehen, wenn die Rettung nicht im Dienst ist.
Oder eine Luftmatratze mitnehmen.
Ja, genau. Ja, also ich bin dann, vor allem, dann fahre ich gleich mit dem Schiff, habe noch ein bisschen gewartet, bin mit der MS Flipper, hieß die, das ist das Schiff, was halt da irgendwie von Cuxhaven nach Neuberg fährt, bin dann hingefahren und dann hab dann auf der Insel selbst, das war wirklich fast der schönste Teil meiner Reise bis jetzt, da habe ich eine Wattwanderung gemacht von Neuberg nach Scharnhörn, das ist diese Vogelinsel gleich nebenbei, also wirklich, da ist eine Hütte, da sitzt der Vogelwärter oder in dem Fall eben die Vogelwärterin, Wächterin, glaube ich, Wärter ist ja kein Zodat, und die ist halt da den ganzen Sommer über, zählt Vögel und sonst ist da nix, überhaupt nix. Und das war echt cool. Also wir sind da mit der Führer, also was ist eine Wattführerin vom Nationalparkhaus, die uns da halt, wir waren 4 Leute, glaube ich, die uns da durchs Watt geführt hat, irgendwie auch 8 Kilometer eine Richtung von Neuberg nach Scharnhörn. Und wir sind irgendwie so am Abend, so Nachmittag um 5 losgegangen durchs Watt, waren dann irgendwie am Abend auf dieser Vogelinsel, haben uns da irgendwie alles angeguckt und dann der Rückweg, sind wir wirklich bei Sonnenuntergang und strahlendem Wetter durchs Watt zurückgegangen und haben wirklich mitten im Wattenmeer die Sonne untergehen sehen. Das war halt echt wirklich, das habe ich keinen Horizont, also weil nichts am Horizont was stört, hast halt klaren Himmel, dann wirklich siehst die Sonne wirklich bis zum letzten Moment durch, also das war echt wunderbar. Das war wirklich da habe ich auch im kommenden Morgen, glaube ich, kommen jede Menge Fotos davon in meinem Blog. Also das war echt wirklich toll. Ja, und sonst habe ich auf Neuberg halt meinen Artikel geschrieben über die Astronomie von Neuberg. Gab jede Menge Astronomie. Und dann bin ich weitergefahren nach Hamburg, wo ich unter anderem beim Spiegel war. Und Tobi getroffen habe.
Und was hast du beim Spiegel gemacht?
Das hat mich irgendwie kurz, das war noch wie ein paar Tage vorher, wie ich bei auf Neuwerk war, hab mir irgendwie der vom Wissenschaftsredaktion von Spiegel Online eine E-Mail geschrieben, würden gerne irgendwie einen Artikel schreiben und einen Bericht schreiben über halt, beziehungsweise der hat gemeint, er hat gehört, dass ich halt früher Wissenschaftler war und jetzt Wissenschaftsautor bin und finde diesen Berufswechsel interessant und würde halt gerne ein Interview mit mir machen und dann bei Spiegel Online veröffentlichen. Okay. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich zuerst bei Telefoninterview, aber dann gesagt, ich bin eh bald in Hamburg und dann dachte ich, komme ich gleich ins Spiegelhaus, weil das ist wirklich, ich meine, rein von der Architektur her ist es schon ein ziemlich cooles Haus.
Ja.
Das war echt beeindruckend. Wie gesagt, davor habe ich Tobi getroffen noch.
Kommen wir jetzt zu etwas völlig anderem. Ja. Schweizer Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass professionelle Börsenhändler psychopathischer sind als Psychopathen.
Das glaube ich sofort. Das
ist schön, ne? Getestet haben sie das mit dem beliebten Gefangenen-Dilemma. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein kleiner Test für die Hörerschaft aus der Spieltheorie. Also 2 Menschen müssen eine Entscheidung treffen. Es gibt einen Gewinn nur, wenn beide gleich entscheiden. Dann gewinnen beide. Man kann aber auch den anderen verraten. Dann profitiert halt derjenige, der verraten hat.
So. Und wenn beide verraten, kriegt niemand was.
Genau, wenn beide verraten, kriegt niemand was. Sie haben das Ganze gespielt mit normalen Menschen, Psychopathen und Tradern. Haben festgestellt, also Trader sind rücksichtsloser als die Psychopathen, machen aber insgesamt trotzdem nicht mehr Gewinn. Psychopathen machen normalerweise mehr Gewinn als normale Menschen und normale Menschen sorgen für den größten durchschnittlichen Gewinn, weil die halt immer im Sinne der Allgemeinheit sozusagen, also in beider Sinne entscheiden.
Steht da zufällig, ob das jetzt so ein iteratives Gefangenendilemma war? Also haben die quasi mehrmals gegeneinander gespielt
oder immer nur einmal? Das weiß ich nicht, aber es ist die Studie ist einsehbar. Also das Paper ist komplett einsehbar, da kann jeder nachlesen, wer will.
Weil da gibt es nämlich coole...
Das heißt nämlich aber, Banker, ja, sind die Psychopathen unter den Psychopathen. Das muss man erstmal hinkriegen. Das bemerkenswert.
Ja, also, ja, es überrascht mich überhaupt nicht. Aber diesem Gefangenen-Dilemma, da gibt es ja wirklich coole Studien. Also ich habe da mal schon ewig, ich glaube in einem Buch von Douglas Hofstetter, Bericht gelesen, da geht es dann um das iterative Gefangenen-Dilemma. Mhm. Das heißt, du spielst, also wir beide spielen jetzt einmal gegeneinander, ja, zum Beispiel, und da wäre es ja quasi ideal, also logisch, dass wir halt beide das Gleiche machen, kooperieren, mhm, um halt beide möglichst zu profitieren. Wenn ich aber weiß, okay, ich spiele es gegen Holgi und ich sehe Holgi nie wieder im Leben, Holgi ist mir dann scheißegal danach, dann reite ich den rein, kooperiere nicht und nehme das ganze Geld. Wenn ich aber weiß, wir spielen nächste Woche nochmal gegeneinander, dann überlege ich mir schon, okay, denke mir, dann bin ich jetzt, kann ich verschiedene Taktiken machen, sagen, okay, ich kooperiere jetzt mit Holgi, dann glaubt er mich nächste Woche, dass ich wieder kooperiere und nächste Woche haue ich ihn dann rein.
Ja.
Und das ist halt die Frage, vielleicht denkst du dir das auch. Und da gab's halt, das gab's mal so einen großen, auch schon Jahrzehnte her, glaube ich, so einen Programmierwettbewerb, wo halt Leute aufgerufen worden sind, ich glaube sogar bei Scientific American, eben Programme oder Strategien einzureichen für so ein iteratives Gefangenen-Dilemma, wo es halt heißt, okay, sei immer unfreundlich, sei immer freundlich oder sei, mach das, was dein Gegenüber beim letzten Spiel gemacht hat. Mhm. Es sei denn, er verarscht dich, dann verarsch ihn auch. Oder halt einfach, du kannst halt irgendwelche Strategien ausdenken, wie du dich halt wiederholten Gefangenen-Dilemma verhältst. Und dann haben die ganzen Strategien genommen, in einen großen Computer geschmissen und alle gegeneinander antreten lassen. Mhm. Und die erfolgreichen Strategien konnten sich halt dann quasi fortpflanzen, also vermehrt auftreten. Und so haben die halt dann probiert rauszufinden, was halt in dem Fall die erfolgreichste Strategie war. Und ich glaube, es war sogar, mach immer das, was dein Gegenüber beim letzten Mal gemacht hat.
Ja.
Es sei denn, du bist irgendwie reingelegt worden, dann leg ihn auch rein oder irgendwie sowas.
Wobei, dann ist das ja das, was dein Gegenüber
macht. Ja, stimmt. Ich habe das schon ewig heiß gelesen. Ja. Oder war es? Es gab auch eine, ich glaube, die zweite, eine auch erfolgreiche war, sei immer nett, solange bis du das erste Mal reingelegt wirst.
Und ja, dann was auch allzu menschlich, was ja, auch allzu menschlich
war,
wäre
ich,
dann.
Auch, ne? Sehr, ja, erfolgreich, die Strategie. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwo, das war irgendein Buch von Douglas Hofstetter, einen ganz alten, vielleicht finde ich das irgendwo noch, dann kann man es in den Shownotes irgendwie verlinken. Aber das Gefangenen-Dilemma ist extrem faszinierend, da kann man wahnsinnig viele, viele coole Geschichten drüber erzählen. Das fand ich immer schon cool.
Was Menschen auch noch haben, ja, ist Bakterien.
Ja,
da haben wir viel amerikanische davon. Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Menschen, die einander nahe sind, auch ihre Mikroben teilen. Das ist ganz interessant. Die haben so Wohngemeinschaften und Familien und sowas untersucht. Haben wirklich, ich weiß nicht, wie viele, warte, was war das? 1500, über 1500 Proben ausgewertet und über 22.000 Umwelt- und Körperkeime registriert und haben dann halt mal geguckt, wie sieht's eigentlich aus bei Menschen, die in einer Wohnung zusammen wohnen, bei Menschen, die nebeneinander wohnen, wie ist denn da so die Keimverteilung, was für Keime in was für einer Häufigkeit und sowas. Und die Leute, die zusammen wohnen, teilen tatsächlich auch die Keime. Und was auch ganz interessant ist, wenn einer auszieht aus der WG, dauert es nur ein paar Tage und dann hat sich die gesamte Keimstruktur in dieser Wohngemeinschaft verändert. Das fand ich irgendwie ganz lustig zu sehen. Also das, cool. Ja. Weiß nicht, was uns das jetzt sagt, aber ja, vielleicht kann man das, da irgendwie Gesundheitsentscheidungen
werden muss.
Ja, kann natürlich sein. Aber ich hätte echt gedacht, dass Keime viel individueller sind und nicht so sehr abhängig von den anderen Menschen, mit denen ich zusammenwohne. Weil ich bin das mit denen ja nicht ständig in Kontakt.
Naja, aber wenn dein Mitbewohner irgendwas an. Ja. Also das wundert mich jetzt. Aber das ist eigentlich, müsste man sich dann irgendwie eine generelle Vermischung irgendwie, wenn man fasst ja auch ständig irgendwie Zeugs an, irgendwie in der U-Bahn, in auf der Straße, in irgendwelchen Läden oder sonst was andere Leute anfassen. Also ich hab mir das eher quasi so eine globale Keimmischung vorgestellt. Also jetzt nicht so sehr individuell von Wohnung zu Wohnung, sondern wirklich, dass halt das sowieso alles durchmischt ist, weil ja sowieso ständig jeder mit jedem in Kontakt kommt und sich keiner die Hände wäscht. Also interessant, dass es dann doch so individuell ist.
Genau. Wohnungen, ja. Einen hatte ich noch vergessen, und zwar, kann noch mal ans Gefangenen-Dilemma anknüpfen. Es gibt nämlich noch mal andere Schweizer Wissenschaftler haben festgestellt, dass Zusammenarbeit das menschliche Denkvermögen prägt. Die haben mit Primaten experimentiert. Der Mensch ist ja auch ein Primat. So ein Experiment gemacht, bei dem du nach einem Brett mit Essen greifen kannst, aber das Brett so designt, dass du das Essen nicht erreichen kannst, auch wenn du das Brett an dich ranziehst. Was du aber machen kannst, ist, du kannst das Brett zu deinen Artgenossen rüberschieben. Ja? So Experimente haben sie gemacht und haben dabei herausgefunden, dass das Ausmaß, das ist jetzt das Ergebnis, kann auch jeder nachlesen, schön langer Artikel, das Ausmaß an Hilfsbereitschaft untereinander, also bei Primaten, also in der Art, das Ausmaß an Hilfsbereitschaft ist abhängig. Es ist abhängig von dem Maß an Betreuung durch die Mitglieder der Spezies im Kindesalter. Das heißt, je mehr Leute sich um das Kind kümmern, ja, desto hilfsbereiter ist das Kind später, wenn es erwachsen wird.
Das ist interessant.
Ja,
das finde ich auch interessant.
Das ist so, ne, dieses Sprichwort: Man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.
Ja, und das ist interessant. Ich weiß nicht.
Und es ist unabhängig übrigens von der Intelligenz. Es ist unabhängig von der Intelligenz und es ist unabhängig von der Größe des Gehirns.
Es wäre jetzt noch interessant zu wissen, quasi jetzt, okay, das war jetzt Primaten und jetzt nicht unbedingt menschlich untersuchen, aber es wäre rein, würde mich jetzt interessieren, wie sehr sich jetzt die durchschnittliche Zahl an Erziehungs- oder erziehenden Personen verändert hat. Also ob jetzt quasi heute wirklich nur noch irgendwie Single-Väter, Single-Mütter oder zwei Elternteile sind, die ein Kind erziehen, oder ob sich das im Verhältnis zu früher verändert hat. Also sagt man, früher war die ganze Großfamilie in das Dorf. Ob das wirklich so war oder ob das heute immer noch so ist. Also vielleicht weiß jemand, ob es da irgendwelche Daten, Untersuchungen gibt, wie sich die Zahl der erziehenden Personen im Laufe der Zeit verändert hat.
Oder halt andersrum die Frage, werden wir rücksichtsloser dadurch, dass wir dadurch, dass wir nur noch mit einem Elternteil interagieren, werden wir dadurch rücksichtsloser oder werden wir dadurch nicht rücksichtsloser? Also erstmal müssen wir gucken, interagieren wir mit weniger Personen? Also früher waren es Vater und Mutter, heute hast du sehr viel Alleinerziehende, da fällt schon mal einer weg. Fällt der wirklich weg oder ist halt das abwechselnde Sehen von Vater und Mutter in unterschiedlichen Kontexten, gleicht das vielleicht wieder aus?
Das kommt ja auch an, wenn Alleinerziehend heißt ja auch nicht, da heißt ja Alleinerziehend, da gibt es ja irgendwie Großeltern, Onkel, Tanten, genau. Freunde und so weiter. Also muss ja nicht, es kann ja durchaus auch irgendwie, wenn die alleinerziehende Mutter eine gute Freundin hat, die erzieht andere Kind dann in einem gewissen Maß genauso mit. Vielleicht irgendwie genauso in dem gleichen Ausmaß wie Großeltern, die das Kind irgendwie fünfmal im Jahr sehen, das Kind miterziehen und so weiter. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass quasi Tendenz, das unbedingt irgendwie alleinerziehend heißt, es gibt weniger Kontaktpersonen fürs Kind. Also das würde ich jetzt so spontan nicht sagen. Aber generell die Zahl der Personen würde mich interessieren, ob das irgendwie erfasst ist und vor allem zeitlich länger erfasst worden ist.
Aber eigentlich ist das sowieso alles egal, denn wir leben in einem Hologramm. Und amerikanische Wissenschaftler wollen jetzt rausfinden, ob wir tatsächlich in einem Hologramm leben, haben sich dazu überlegt, dass es irgendwelche bestimmten Quanteneffekte gibt, die sie nutzen können, um zu messen, ob das Universum tatsächlich dreidimensional ist. Sie haben dazu ein Holometer gebaut. Und mein Gehirn hat aufgehört zu verstehen, was es damit auf sich hat. Hast du den Artikel zufälligerweise gelesen und kannst das erklären?
Ich habe dadurch, dass ich immer unterwegs war, wenig eigentlich immer nur Schlagzeilen gelesen in irgendwelchen Facebook-Seiten. Also ich habe irgendwas gesehen von Leben wie einem 2D-Universum.
Dann schicke ich dir mal den Link und du kannst dir beim nächsten Mal vielleicht mir erklären.
Ich kann ein bisschen was dazu sagen. Es geht bei dem Hologramm Dings geht's ja im Prinzip darum, um die Frage, ob quasi so ein Hologramm ist ja quasi eine Projektion von etwas, was eine Dimension weniger hat als das, was es aussieht.
Ja.
Das ist eine beschissene Erklärung. Aber gut, was es aus kosmologischer Sicht heißt, ist eben die Frage, ob unser Universum quasi nur eine niedrigere dimensionale Projektion von einem höherdimensionalen Universum ist. Also ob wir quasi jetzt vereinfacht gesagt ob unser Universum nur der Rand eines größeren Universums ist. Und alles das, was sich abspielt bei uns in unserem Universum, wird zwar vom gesamten Universum, im höherdimensionalen gesamten Universum beeinflusst, aber wir sind eben quasi nur, das, was wir als gesamtes Universum ansehen, ist eben quasi nur der Rand dieses größeren Universums.
Okay.
Das ist so das grundlegende holographische Prinzip. Wie das jetzt mit 2D und 3D, also ich denke mal, das ziemlich sicher sein, dass wir in einem mindestens dreidimensionalen Universum leben. Also insofern weiß ich nicht, ob es diese Geschichten von 2D-Universum nur schlechter Journalismus sind oder ob das ein neues kosmologisches Konzept ist, das ich noch nicht mitbekommen habe. Da müsst ihr nochmal schauen. Aber prinzipiell ist die Idee des holographischen Universums, die ist jetzt schon länger im Umlauf. Also das ist jetzt nichts ganz Neues. Also das gibt schon länger diese Überlegungen, ob wir eben nur ein ein Rand von dem höheren dimensionalen Universum sind. Aber ich guck mir die Geschichte mal an, bis zum nächsten Mal.
Ja, cool. Dann rede ich dann lieber wieder über was ich verstehe. Kennst du das sozioökonomische Panel? Das ist so eine, seit den 80er Jahren, das ist eine Dauerbefragung, also jährliche Befragung vom DIW, also Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung heißt es, glaube ich. Ich habe nicht mal geguckt, was DIW ausgeschrieben heißt, weil man es so oft sagt und liest. Es gibt halt das sozioökonomische Panel, DIW macht es, also wird jährlich hier werden Leute befragt, auch so zu, also nach so Zufriedenheitskategorien auch und sowas. Also wie zufrieden sind sie mit ihrem Job, mit ihrem Wohnort, wie prognostizieren sie ihre wirtschaftliche Zukunft und solche Sachen halt. Und DIW und ETH Zürich, also Schweizer und deutscher Wissenschaftler, haben festgestellt, das ist jetzt eigentlich eine Binsenweisheit, dann aber wieder doch nicht. Wenn die Kriminalität an deinem Heimatort zunimmt, sinkt deine Lebenszufriedenheit.
Ja, das ist eigentlich
erst mal als Binsenweisheit. Genau, eigentlich eine Binsenweisheit. Und jetzt kommt aber der Clou. Das hat mich doch sehr fasziniert. Es geht dabei nur um Gewaltverbrechen. Wenn Gewaltverbrechen in deiner Stadt passieren, dann ist deine Lebenszufriedenheit in deiner Stadt gesenkt. Passieren Eigentumsdelikte, hat's keinen Einfluss auf die Lebenszufriedenheit. Das heißt, wenn in deiner Straße einer erschossen wurde, fühlst du dich in deiner Straße schlechter, als wenn in deiner Straße eingebrochen wurde. Obwohl natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass bei dir auch eingebrochen wird, wesentlich größer ist, als dass du auch erschossen wirst. Das finde ich sehr, sehr faszinierend.
Das ist interessant. Aber warum das so ist, haben die nicht gesagt.
Nee. Ich glaube auch nicht, dass man das... Ich glaube nicht, dass man das anhand der Daten, also es ist halt Statistik, die haben halt einfach nur die Statistik angeguckt, haben halt die Daten vom sozioökonomischen Panel sich angeguckt, haben aber keine explizite Forschung, also haben keine Versuche gemacht. Ich glaube, es ist schwer rauszukriegen, warum das so ist. Stelle ich mir sehr schwer vor.
Apropos, keine explizite Forschung. Ich hätte jetzt, wir sind ja schon fast in Endnähe des Podcasts. Ich weiß nicht, ob du die E-Mail auch bekommen hast. Ein Hörer hat mir geschrieben, mit Lob für die Sendung und einer Frage, die sich wunderbar als Scheiß der Sendung zum Thema Klima eignet.
Ah, sehr schön. Dann, ja, sehr gut. Mach mal. Also ich hätte auch noch eins zum Scheiß der Sendung dazu zu, es gibt ja gerade einen Film im Kino, der heißt Lucy. Sehr schöner Film von Luc Besson.
Habe ich noch nicht gesehen.
Aber macht Spaß. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die Idee dahinter ist ja dieser Mythos davon, dass wir nur 10% unseres Gehirns benutzen und wenn wir 100% davon nutzen könnten, dann wären wir Übermenschen. Kurzer Hinweis nur, wenn wir 100% unseres Gehirns gleichzeitig nutzen würden, also wenn alle Neuronen gleichzeitig feuern würden, dann wäre das ein epileptischer Anfall. Also macht euch bitte keine Hoffnung. So, jetzt Klima.
Ja, ja, also das eigentlich ist es kein aktueller Scheiß, aber es ging um die Frage, es gibt ja die These, die auch in einem Buch veröffentlicht worden ist, in einem sehr prominenten Buch, das auch irgendwie viel verkauft hat und viel in den Medien war, die heißt, ich glaube, die kalte Sonne hieß das.
Also, ja,
du gehört hast.
Ja, die das Idee ist von,
die wurde, glaube ich, Fritz Fahrenhold und irgendwie ein anderer waren die Autoren, also Fahrenhold ist ein RWE-Manager, ein ehemaliger, und die haben halt in dem Buch im Wesentlichen lautet ihre These, vereinfacht dargestellt, also der Mensch hat keinen Einfluss auf das Klima und wenn sich das Klima überhaupt ändert, dann liegt's nur an der Sonne. Nur der Einfluss der Sonne bestimmt das Klima. Und das ist, auf den ersten Blick ist es eine tendenziell plausible Hypothese, denn da gibt's die sogenannte Svensmark-Hypothese. Das ist, ich glaube, Hans Svensmark hieß der, ein Astronom aus Dänemark oder Schweden, ja. Skandinavien.
Fing mit Svens an, habe ich
gedacht. Ja, genau. Nee, und der hat, das ist auch schon eine Zeit lang her, der hat sich Folgendes überlegt. Damit du Wolken bilden können, brauchst du Kondensationskeime.
Ja.
Ja? Also du brauchst halt irgendwelche Staubpartikel, sonst irgendein Kram halt, an dem sich diese Eiskristalle bilden können, aus denen die Wolken bestehen. Das kann halt jetzt, wie gesagt, dann Staubpartikel sein, oder Pollen oder sonst irgendwas. Es kann aber auch kosmische Strahlung sein, weil es kommt ja ständig kosmische Strahlung aus dem All auf die Erde. Das heißt zwar Strahlung, ist aber eigentlich Partikelstrahlung. Also sind halt auch irgendwie Atomkerne, Elektronen, Protonen und sowas, die da ständig auf uns zukommen, von überall her. Also die kommen von der Sonne, die kommen aber auch aus dem Rest der Galaxie und aus dem Rest des Universums auf uns zu. Und der hat gemeint, okay, diese kosmische Strahlung kann als Kondensationskeim dienen. Wie viel kosmische kosmische Strahlung auf die Erde kommt, hängt von davon ab, wie stark das Magnetfeld ist. Also das Magnetfeld der Erde ist im Wesentlichen, das schwankt jetzt nicht so stark, aber wie viel Strahlung von außerhalb des Sonnensystems kommt, hängt davon ab, wie stark die Magnetosphäre der Sonne gerade ist.
Entschuldige, Elementarteilchen als Kondensationskerne?
Ja, da komme ich später noch dazu.
Okay.
Also wie gesagt, es geht erstmal darum, die Frage, wie viel kosmische Strahlung kann jetzt auf die Erde kommen?
Okay.
Und unsere Sonne hat quasi auch so ein Magnetfeld, das durchaus sich weit erstreckt. Also es kann sich durchaus bis über die ganzen Planeten hinaus, also wirklich nicht jetzt nur in Sonnennähe, sondern es geht wirklich das ganze Sonnensystem, das Magnetfeld der Sonne. Und wenn das quasi stark ist und sich weit raus erstreckt, dann kommt wenig kosmische Strahlung auf die Erde. Wenn das schwach ist und näher an der Sonne ist, das Sonnenmagnetfeld, dann kommt mehr kosmische Strahlung auf die Erde.
Mhm.
Und wie stark das Sonnenmagnetfeld jetzt ist, das hängt wiederum von der Sonnenaktivität ab. Das ist dieser 11-Jahres-Zyklus.
Mhm.
Ja, also alle 11 Jahre ändert sich das Magnetfeld, wird stärker, schwächer. Alle 11 Jahre kommt mal mehr und weniger kosmische Strahlung auf die Erde. Alle 11 Jahre gibt es mehr oder weniger Wolken, mehr oder weniger Sonnenlicht erreicht die Erde. Und wir haben den Klimazyklus, der von der Sonnenaktivität gesteuert wird. Das war diese These von Svensmark. Und das war die These, die Farnhold und der Co-Autor, den ich vergessen habe, in ihrem Buch aufgegriffen haben und das natürlich von den Klimaspinnern sehr begeistert aufgenommen worden ist. Jetzt kann man zwei Dinge tun. Man kann erstmal schauen, was die Astronomen zu Svensmarks These sagen.
Ja.
Also ich habe dann einen Blogartikel drüber geschrieben, ich glaube, der ist sogar irgendwo auf der Homepage von Farnhold verlinkt worden und dementsprechend zerrissen worden, weil ich natürlich da ein bisschen kritisch war. Ich habe gesagt, man braucht jetzt, selbst wenn man jetzt irgendwie kein Experte für Klima ist,
ja,
selbst wenn man muss nicht mal das Buch gelesen haben von Farnhold, das reicht irgendwie den Klappentext gelesen zu haben, weil dann steht genau drin, dass die sich auf diese These berufen, kann man einfach mal gucken in der Literatur, wer hat dieses Svensmark-Paper im letzten Jahr zitiert und was sagen die drüber. Wenn man das macht, diese Literaturrecherche, sieht man erstmal, dass das große Argument, das wird ja alles von der etablierten Schulwissenschaft ignoriert, ja, dass das vollkommen Unsinn ist. Ich glaube, das Paper wurde irgendwie ein paar Dutzend Mal zitiert. Obwohl es schon Jahre oder fast Jahrzehnte alt ist, ja. Also das ist ein paar hundert Mal zitiert worden schon im Laufe der Geschichte, ja. Also das wurde halt sehr oft zitiert. Und ich glaube, ich habe es nicht mehr im Kopf, aber von diesen Dutzenden Zitaten war einer, der gemeint hat, es könnte, also die aktuellen Daten zeigen, es könnte vielleicht was dran sein, und alle anderen sagen, nee, die Daten geben das nicht her. Also rein aus der astronomischen Sicht ist es bestenfalls, also wenn man großzügig sein will, bestenfalls zweifelhaft,
ja,
dass eben dieser Sonnenzyklus irgendwie Einfluss aufs Klima hat. Das ist das eine. Das andere ist, was du angemerkt hast, kann eben solche Partikelstrahlung tatsächlich als Kondensationskeim wirken. Das ist ein Experiment, das man am CERN durchgeführt hat oder durchführt. Da gibt es nämlich mehr als das große Ding, was da unter der Erde liegt und wo Teilchen rumsausen,
ja,
sondern die machen auch noch ein paar andere Experimente, die recht interessant sind. Eins davon heißt Cloud. Das heißt, die haben da so eine große Wolkenkammer im Wesentlichen, wo sie halt die Strahlung, die sie halt da eh ständig haben, reinleiten. Die machen die halt so, dass die diese kosmische Strahlung möglichst widerspiegelt und dann einfach gucken, unter welchen Bedingungen entstehen Wolken, wie stark ist das, wie hängt das ab und so weiter. Also wirklich schauen, ob jetzt quasi der Effekt der kosmischen Strahlung, ob der wirklich eine relevante Wolkenbildung hervorrufen kann.
Ja.
Und da gibt es noch keine abschließenden Ergebnisse, soweit ich weiß. Habe ich auch vor kurzem mal drüber geschrieben. Aber die bisherigen Daten zeigen, dass eben tatsächlich Wolken entstehen können.
Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Aber vermutlich nicht in dem Ausmaß, als dass sie einen relevanten Einfluss aufs Klima haben können. Aber wie gesagt, das ist noch offen. Da gibt es noch keine abschließenden Ergebnisse. Also es ist, wie gesagt, bestenfalls ist die Sache zweifelhaft von dieser ganze Farnholdsche Svensmark-Hypothese. Und vermutlich ist sie Unsinn. Und selbst wenn, wie gesagt, wir wissen ja durch Unmengen Daten belegt, dass eben es neben der Sonne noch diverse andere Klimaeinflüsse gibt und dass eben wir für diesen Klimawandel maßgeblich mitverantwortlich sind. Also die ganze CO2-Geschichte und so weiter, Treibhausgas, also das ist keine Hypothese, das wissen wir, dass das so ist. Also das ist so gut mittlerweile belegt, wie alles andere in der Wissenschaft gut belegt ist. Also da jetzt da so zwanghaft irgendwie ein Buch drüber zu schreiben, dass eben doch alles nur an der Sonne liegt, das ist halt dann schon tendenziell sehr irreführend.
Ja, aber verkauft sich ja vielleicht ganz gut.
Verkauft sich wunderbar, ja, natürlich. Also hat auch irgendwie, natürlich gibt auch jede Menge Medienresonanz und Fernsehauftritte und so weiter, wenn man irgendwie so schöne spektakuläre Dinge sagt. Aber ja, Ich habe halt den falschen Job für sowas. Ich schreibe halt nur Dinge, die tatsächlich so sind, wie sie sind. Das verkauft sich nicht so gut wie die Dinge, die man sich ausdenkt.
Dann weißt du jetzt, was deine Hausaufgabe ist.
Genau.
Das war die Wissenschaft. Vielen Dank, Florian.
Vielen Dank, Holger.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.